Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Conference Finals werden immer heißer oder kühler, also je nachdem, wie man es so sehen mag. Also es geht auf jeden Fall steil Richtung Finals. Letzte Woche hatten wir die Lottery. Es gab Trauer, es gab Freude, es gab Überraschungen. Freunde, es heißt, wir müssen reden. Und deshalb sitzt er mir wieder virtuell gegenüber, der stets Unverbrauchte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir starten, muss ich dich fragen, du hängst ja auch gerne auf NBA Twitter rum, ne? Hin und wieder?
Es kommt vor, ja.
Du guckst auch Game of Thrones?
Ja.
Wie machst du das momentan, wenn die Folge in den USA schon ausgestrahlt wurde und hierzulande noch nicht und ja,
also wie tust du das? Ich guck's eigentlich jede Woche Montagabends halt mit meiner Freundin und bis dahin ignoriere ich Twitter einfach komplett. Oder wenn ich irgendwie sehe, dass ich halt x Notifications habe, dann schaue ich da vielleicht mal rein, aber nie auf die Homepage, einfach weil es mich über die letzten Jahre schon ein paar Mal halt einfach kalt erwischt hat und da habe ich keinen Bock mehr zu. Es ist zum Kotzen, dass man das, man kann es ja nicht effektiv verhindern, wenn man irgendwie bestimmte Wörter auf die Bannliste setzt. Auch wenn ich das im Moment gerne eigentlich für sämtliche Tage machen würde, weil einfach auch dieses Gejammer um jede Folge Game of Thrones, was halt immer sofort nach jeder Folge irgendwie sich 7 Millionen Menschen irgendwie das Maul darüber zerreißen, wie schlimm das alles war und wie schlecht das alles ist und wie das verkackt wurde, so. Das geht mir total auf die Nerven. Ja. Aber man hat halt diese Überschneidung. Leider gibt's keine effektiven Möglichkeiten, das rauszufiltern, oder?
Habe ich heute Morgen auch festgestellt, ja. Also selbst Menschen, von denen du gar nicht erwartest, dass sie dich irgendwie, also von denen du eigentlich nur Basketball-Dinge erwartest, kommen dann plötzlich heute Morgen, eben war bei mir der Fall, ich machte Twitter auf, dumm wie ich war, vielleicht auch noch verschlafen, und Matt Peck eigentlich, der im Bulls-Universum zu Hause ist, direkt einen Satz geschrieben und ich habe schon eine essentielle Information für die allerletzte Folge erhalten damit. Werde sie jetzt nicht preisgeben. Aber ja, also es ist so ein bisschen, was mich ja so nervt, ich habe Game of Thrones gar nie so richtig intensiv geguckt. Weißt du? Ich habe angefangen, dann hat es mir nicht so getaugt, dann habe ich gesagt, ja, egal. Und dann meine Freundin hat es gern geguckt. Ich bin dann irgendwann wieder eingestiegen. So mal mehr, mal weniger. Und jetzt die letzte Staffel, habe ich mir gedacht, guck's halt richtig an. Das heißt, ich will halt jetzt einfach nur nicht wissen, wie es halt ausgeht, bevor ich es geguckt habe. Und aber es war, glaube ich, die letzten Wochen immer schon mal, also gar nicht mal über Twitter, letzte Woche, also meine Freundin war eine Woche nicht da, deswegen haben wir die vorletzte Folge erst gestern Abend geguckt. Donnerstag schreibt irgendein Spätzle in die falsche Gruppe. Übrigens, Freunde, das und das ist passiert. Weiß ja nicht, ob hier jeder schon auf dem Stand ist, deswegen sage ich das jetzt nicht.
Clever, ich war gerade überlegen, ne? Ob ich dir noch irgendwelche Handzeichen geben soll, dass du die Fresse halten sollst.
Ich denke jederzeit mit.
Sehr gut.
Auf jeden Fall, wusste ich da auch schon wieder Bescheid. Und ja, aber hilft da nichts, ne? Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Zum Beispiel in den Conference Finals 0-3 zurückzuliegen. Was für ein Übergang.
Eigentlich. Ja, war ein bisschen holprig. Aber das kann ja noch besser werden.
Ach komm. Nee, vor allem sind wir eigentlich noch gar nicht beim Thema, weil es wird natürlich um die Conference Finals gehen heute. Ist ja klar. Also sowohl Blazers gegen Warriors als auch Raptors gegen Bucks. Dazu um die Lottery, wie gesagt. Und bevor wir starten, aber können wir gar nicht starten, ohne noch ein paar Hinweise in eigener Sache loszuwerden, ne?
Ja,
sollen wir heute mal umgekehrt machen?
Ja, können wir machen. Ja. Vielleicht ist es dann weniger holprig als sonst.
Vielleicht.
Wobei ich das bezweifle. Genau, wie die meisten, die hier mithören, das wahrscheinlich schon erfahren haben, habe ich ein Buch geschrieben, was seit jetzt ungefähr 2 Monaten im Handel ist. Das Nowitzki-Phänomen heißt es, könnt ihr überall dort bekommen, wo es Bücher gibt. Geht, wie man am Namen hört, ein bisschen um Dirk Nowitzki. Es geht auch ein bisschen um die anderen deutschen Basketballer, die Entwicklung des deutschen Basketballs und der NBA im Allgemeinen. Und nachdem ich gestern das erste Mal seit 1,5 Jahren wieder selber Basketball spielen war und gemerkt habe, dass das einfach keine Karriere mehr für mich wird, bitte ich euch sehr darum, kauft dieses Buch, weil anders wird es bei mir halt nicht weitergehen.
Okay, wenigstens eine Karriere im Basketball.
Genau. Spielerisch wird das eher nichts. Also ich kann ja mal kurz meinen Scouting-Report geben. Ne? Der Midrange-Jumper ist überragend, der gibt's immer noch so in Richtung Sean Livingston, würde ich mal sagen.
Okay.
Der Touch um den Korb herum ist eher so, vielleicht Elfried Payton oder Ben Simmons. Nur halt, dass ich nicht danken kann und auch nicht springen kann. Aha. Grundsätzlich bewege ich mich ungefähr im Tempo von Don Nelson, aber der heutige Don Nelson, nicht der, der früher mal in der NBA gespielt hat, sondern jetzt der über 70-jährige Don Nelson. Mhm. Von daher.
Klingt nach einer soliden Mischung.
Ja. Total solide. Raymond Felton
spielt so noch in der NBA, also.
Bitte?
Raymond Felton spielt so noch in der NBA, also.
Das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe nicht diese, also ich glaube, dieses irrationale Selbstvertrauen habe ich nicht. Und das ist ja, ja schon etwas, was ihn da groß macht.
Ja, das gehört, glaube ich, dazu, gerade bei der Kombination. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, eine solide Freiplatzkarriere sehe ich da auf jeden Fall auf dich zukommen. Wenn dann noch die Kippe rechts im Mundwinkel hängt, dann kannst du den Youngbloods, kannst du ein bisschen zeigen, wie das Spiel gespielt wird.
Absolut. Das ist jetzt eigentlich auch der Plan.
Ja, ne? Noch so ein bisschen Plauze, noch ein bisschen wachsen lassen und dann wird es. Ja, auf jeden Fall, das Buch ist auf jeden Fall ein guter Start für eine Karriere, würde ich sagen. So nach allem, was ich gelesen habe davon. Sensationell. Und nachdem Ole sein Ding losgeworden ist, werde ich jetzt unser Ding los. Unsere Patreon-Seite, von der wahrscheinlich die meisten oder alle, die hier regelmäßig mithören, auch schon wissen. Und zwar solltet ihr euch aber noch nicht sicher sein, was es damit auf sich hat. Über unsere Patreon-Seite, patreon.com/Korbjäger-Podcast, Korbjäger in dem Fall mit. So ist es. Könnt ihr uns unterstützen monatlich, wenn ihr findet, dass wir hier nette Sachen erzählen, die Unterstützung verdient haben. Gibt es da unterschiedliche Tiers, wo ihr überlegen könnt, ob ihr uns 1 Euro im Monat spenden wollt, 2, 3 Euro. Und dann helft ihr uns damit sehr, sehr weiter. Also dann können wir damit ein bisschen mehr Zeit verwenden für den Podcast. Und wir freuen uns auch sehr drüber, wenn ihr das macht. Und bedanken uns natürlich wie jede Woche bei jedem, der das jetzt schon tut. Und dazu natürlich noch, wenn ihr uns regelmäßig zuhört über Spotify, über iTunes, dann abonniert uns sehr gerne. Hilft uns auch sehr weiter und schreibt uns Rezensionen. Gerade auf Apple Podcasts ist das immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Podcast auch so ein bisschen zu pushen, in Anführungszeichen. Es ist auf jeden Fall, wirkt sich sehr, sehr positiv aus, selbst wenn es eine negative Rezension sein sollte. Haben wir es geschafft damit. Ja. Wir wollen natürlich nicht negativ aufhören, wobei wir natürlich hoffen, dass eher positive Rezensionen kommen. So.
Besser. Oder positive Wertungen mit negativen Rezensionen. Alles
oder,
in Ordnung.
Oder so. Oder so. Wir bleiben an der Oberfläche, wie immer. Wie jede Woche. Und jetzt erstmal wieder zum Service-Part natürlich, weil wahrscheinlich werden die meisten von euch noch nicht mitbekommen haben, wie es in den Playoffs aussieht. Und zwar Western Conference Finals, ganz knappe Kiste. Warriors 3, Blazers 0 nach genau 3 Spielen. Wir werden da später noch genauer drauf eingehen. Siehst du noch ein Comeback, Ole, aber ganz kurz?
Nee.
Nee? Gar nicht. Nicht mal irgendwie, siehst du noch einen Sieg?
Für die Blazers? Das könnte schon passieren, aber also mehr nicht. Glaube ich. Würde mich sehr wundern. Es sei denn, Iggy fällt jetzt irgendwie länger aus, aber davon gehe ich mal nicht aus.
Nee, hat er auch schon so halb in Warnung gegeben, ne? Dass es nicht so schlimm war, was er in Spiel 3 hatte, weshalb er nicht so lang spielen konnte. Dann im Osten ist es jetzt ein bisschen knapper seit vergangener Nacht. Da haben die Raptors ihr Heimspiel gewonnen nach doppelter Overtime und 2-1 führen die Bucks noch. Trotzdem tendiert es schon noch Richtung Milwaukee, finde ich.
Ja, würde ich auch sagen.
Hat zwar einiges, Dinge haben zwar gefruchtet, die Raptors ausprobiert haben letzte Nacht, also gerade Richtung Giannis, aber irgendwie waren die Bucks für alles, was so gefruchtet hat bei den Raptors, trotzdem noch sehr, sehr nah dran am Sieg. Also Double Overtime ist, ja, also war keine klare Kiste. Und Kawhi hat auch sehr, sehr lange gespielt, glaube ich, 51 Minuten, ne? Irgendwie um den Dreh rum. Auf jeden Fall sehr ausgiebig. Nikola Jokic hat irgendwo zu Hause nur ganz kurz mit dem Mundwinkel gezuckt und hat sich dann wieder der Sonne gewidmet, wahrscheinlich irgendwo zu Hause in Serbien. Aber ja, bevor wir da genau darauf zu sprechen kommen werden, gehen wir aber jetzt Richtung Lottery. Und wir haben uns gedacht, wir stellen euch da so unsere jeweils 3 Gewinner und Verlierer ein bisschen vor, besprechen, weshalb wir denken, dass jemand gewonnen hat, weshalb jemand verloren hat. Und werden es aber zu Beginn erstmal aufzählen, wer wen hat. Und der Ole nennt mir deshalb jetzt seine 3 Gewinner.
Die Pelicans, die Lakers und die Grizzlybären. Bei dir so?
Die Pelicans, die Grizzlies und die Lakers.
Sehr gut.
Ja, es ging jetzt nicht anders. Ich hab, ja. Kommen wir direkt damit zu den Verlierern. Vielleicht unterscheiden wir uns da so ein bisschen. Sind bei mir die Tanking-Teams allgemein, also grundsätzlich auch in Zukunft, die Bulls mit 2 sehr, sehr nassen, weinenden Augen und auch ein bisschen die Celtics.
Ja, also Celtics habe ich auch, die Hawks habe ich und halt die Suns und Cavs.
Also auch so ein bisschen diejenigen, die getankt haben und ja, beziehungsweise sehr, sehr schlecht waren und nicht den Ertrag bekommen haben, den sie sich so ein bisschen erhofft hatten.
Ja, gut. Und dann habe ich noch zwei Teams bei neutral notiert, die Knicks und die Mavs.
Ja.
Für die es jetzt nicht mega geil gelaufen ist, aber auch bei weitem nicht so schlecht, wie es teilweise dargestellt wurde.
Ja, genau, stimmt, finde ich, ist auch angebracht. Sollen wir mit den Pelicans am besten anfangen, weil das ist wahrscheinlich mit so die interessanteste Geschichte. Also Pelicans haben den Number One Pick bekommen, damit zu 99,99999% Zion Williamson. Ich glaube, da gibt's in diesem Jahr relativ wenig Diskussion, wer da als Nummer 1 über so ausgewählt wird. Ich bin nachts aufgewacht und habe auf die Uhr geschaut, geil, Lottery schon rum. Dummerweise habe ich dann direkt auf mein Handy geguckt, weil ich nicht mehr warten konnte, war ein bisschen wie Weihnachten. Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, dass da.
Und dann hast du doch wieder nur Taschentücher bekommen.
Da habe ich doch wieder nur Taschentücher bekommen und ich konnte dann auch erst noch nicht mehr einpennen. Das war strategisch saumäßig blöd gelöst von mir. Aber ich hatte ganz kurz meine persönliche Verschwörungstheorie habe ich mir dann kurz gesponnen, als ich so gesehen habe. Ne? Pelicans an 1, Lakers an 4, dachte ich mir, aha, geschickt gemacht NBA. Jetzt können die Pelicans Anthony Davis also besseren Gewissens abgeben, weil sie haben ja Zion Williamson. Und dazu haben die Lakers noch ein Asset zusätzlich, mit dem sie den Pelicans in Trade versüßen können. Habt ihr gut gemacht. Möchte gleich natürlich anfügen, dass bei der ganzen Geschichte in meinen Augen ziemlich sicher nichts verschoben wurde. Es ist einfach passiert, wie es passiert ist. Aber das war so kurz mein Gedankengang und der ist ja auch irgendwo weiterhin sinnvoll in Anführungszeichen, weil die Implikationen ja dieselben bleiben. Also die Pelicans haben jetzt theoretisch einen Cornerstone für die Zukunft bekommen mit Williamson und die Lakers haben zusätzliches Trade Asset bekommen. Aber wie siehst du das? Wurde ja auch schon lang und breit besprochen, seitdem die Lottery durch ist. Erhöht Zion die Chance, Davis zu halten?
Ja, würde ich schon sagen. Also beziehungsweise es reduziert ein bisschen den Druck der Pelicans, dass sie jetzt irgendwie ganz schnell handeln müssen. Würde ich auf jeden Fall sagen, weil wenn sie den Nummer 1 Pick nicht bekommen hätten, sondern meinetwegen irgendwie an 7 oder so dran wären oder an 8.
7 ist scheiße.
Also, hallo, der Finisher wurde auch an 7 gepickt.
Ja, aber also, in diesem Draft.
Schauen wir mal. Ja. Wer weiß.
Wenn
sie nicht so weit oben gelandet wären, dann wäre es ja eine naheliegende Möglichkeit oder Strategie gewesen, halt zu versuchen, des Draftabends da irgendwelche Deals einzufädeln, dass man halt diesen Nummer 1 Pick bekommt, weil das galt ja immer so als das eine Asset, was halt der adäquate Gegenwert wäre für Davis. Jetzt hat man das selber. Man hat eine neue Perspektive in New Orleans. Also ich meine, nach allem, was man jetzt bisher hört, will ja Davis trotzdem weg. Aber man kann auch erstmal sagen, hey, wir probieren das jetzt erstmal aus, weil vielleicht merkst du, die Leute wollen Zion sehen, es kommen auf einmal Leute in die Halle, was, glaube ich, tatsächlich passieren wird und was die letzten Jahre in New Orleans nie der Fall war. Man hat so ein bisschen Excitement rund ums Team. Man hat jetzt ein neues Front Office, das für Kompetenz steht, im Gegensatz zu dem, was da vorher war. Man hat, das ist ja so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber die Suns haben ja, ich meine, die Pelicans haben den Head of Medizinstab von den Suns abgeworben, der da ja seit 10, 20 Jahren irgendwie einen super Ruf genießt und Leute wie Steve Nash, Amari Stoudemire fitter bekommen hat, als sie jemals sonst in ihrer Karriere waren. Vor allem was, glaube ich, schon auch ein klares Zeichen dafür ist, die Pelicans nehmen das jetzt ernst. Die wollen jetzt nicht mehr nur so quasi der Stiefbruder von den Saints sein, sondern halt eine eigene, selbstständige, vernünftige Organisation sein.
Sie haben ja auch ihre Training Facilities haben sie auch irgendwie umgebaut oder ausgebaut für $800,000, was auch immer. Also,
genau, da wird jetzt investiert, da wird Geld in die Hand genommen. Sie haben auch von den Nets den Trajan Langdon auch noch abgeworben. Also sie versuchen da halt eine neue Perspektive zu schaffen. Und ich glaube, man kann das halt durchaus erstmal versuchen, wenn jetzt nicht ein Angebot reinkommt, wo sie sagen, das muss man machen. Kann natürlich passieren, weiß ich jetzt nicht. Aber sollte das nicht so sein, kann man die Saison auch erstmal halt mit Davis versuchen zu beginnen. Weil der wird jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, dann spiele ich halt gar nicht.
Ja.
Wäre jetzt für ihn auch kein guter Look und dann kann man halt ausprobieren, so vielleicht haben wir jetzt hier die krasseste Frontcourt-Kombination in der NBA und vielleicht macht es Davis dann sogar Spaß, da mitzumachen. Und vielleicht entsteht da jetzt ein kompetentes Team und wenn nicht, dann kann man halt zur Trade-Deadline immer noch sagen, okay, einen gewissen Gegenwert wird er schon noch haben. Also abgesehen davon, dass es den Pelicans auf jeden Fall ja ein riesen Hoffnungsträger für sie ist, ist es gleichzeitig auch etwas, was ihren Druck halt reduziert. Deswegen, ja, besser hätte es natürlich nicht laufen können.
Zumal ja, wie du schon sagst, so bester Frontcourt in Anführungszeichen der NBA, also die beiden passen ja auch tatsächlich zusammen. Also ich glaube, die könnten so relativ gut nebeneinander existieren und auch voneinander profitieren auf dem Court. Also wenn man sich jetzt überlegen könnte, was für ein Big Man neben Zion spielen sollte, dann ist, glaube ich, Davis eine relativ gute Variante. Also einfach, weil Davis rausgehen kann, wenn Zion unterm Korb ist, weil Davis Länge mitbringt, Zion Masse mitbringt. Also ich glaube, das wäre schon nicht so schlecht. Was ich auch ganz interessant finde bei der ganzen Sache ist, dass, also ich sehe es ähnlich, dass sie jetzt weniger Druck haben. Also dass sie jetzt vielleicht erstmal abwarten und sagen, wie entwickelt sich's mit Davis oder dass sie es zumindest tun können. Und dann erst Richtung Februar Trade Deadline dann schauen, ob er noch weg will, was sie dafür bekommen können. Gleichzeitig, wenn sie ihn traden, finde ich, haben sie eine wesentlich klarere Idee, in welche Richtung es gehen soll danach. Also ja. was sie für Assets haben wollen oder was für Assets sie brauchen, weil sie eben jetzt mit Zion quasi schon die nächste Basis haben. Und das heißt, sie können viel gezielter Teams sagen, okay, den wollen wir, und es geht nicht mehr nur um Best Player Available, sondern auch, okay, was passt zu Zion? Und vielleicht auch, welches Team hat denn Spieler, die von denen wir denken, dass sie gut zu Zion passen. Und von daher glaube ich, ist das auch nochmal irgendwie ja ein zusätzlicher Vorteil in dieser ganzen Davis-Saga, dass sie da jetzt irgendwie eine klare Idee haben. Und wie du schon sagst, ich glaube mit Griffin und auch Trajan Langton und so, haben sie da glaube ich auch Leute, die diese Voraussetzung auch für sich nutzen können.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Also ich meine, die Trade-Interessenten, wie gesagt, bleiben ja irgendwie wahrscheinlich dieselben, die es auch schon vorher waren. Das hat sich jetzt schon ein bisschen verschoben, finde ich, aber also vielleicht, wenn man jetzt mal so die Klassiker nimmt, so wie jetzt also Lakers, Celtics und Knicks, so Richtung Lakers vielleicht oder durch den Nummer 4 Pick. Wobei ich, ganz kurz noch, ich bin mir bei den Lakers halt immer noch nicht sicher, Brandon Ingram als Spieler ja, aber diese Geschichte mit dem Blutgerinnsel ist halt, finde ich, für die Zukunft schwierig. Selbst wenn man sagt, er ist jetzt, also für den Moment ist es weg. Er ist nicht Chris Bosh und wir hoffen alle, dass es nie wiederkommt, aber du weißt es halt nicht. Also ich finde, das ist halt schon immer noch so ein kleines Aber hinten raus, was vielleicht auch in dem Trade noch eine Rolle spielen könnte.
Ja, sehe ich auch so. Also tue ich mich auch schwer, das einzuschätzen, weil also wir jetzt natürlich auch nicht den medizinischen Background haben und natürlich auch den Einzelfall nicht kennen. Also man kann es halt einfach nicht vorhersehen.
Ja.
Aber ich denke schon auch, dass das diesen Wert, den er als Spieler sicherlich hätte, dass es den schon reduziert. Und ich meine, dadurch, dass Zion jetzt halt bei ihnen gelandet ist, gibt es nicht dieses eine Totschlag-Asset, meiner Meinung nach, in der NBA, wo man sagen würde, wenn der verfügbar ist, dann müssen sie es auf jeden Fall machen. Also vielleicht noch am ehesten fast Ben Simmons oder so. Aber auch da hätte ich jetzt eher meine Zweifel. Ich meine, die Knicks haben jetzt viele okaye Assets, aber keins, was überkrass ist. Die Celtics, man dachte es vielleicht eher Tatum, hat sich allerdings in dieser Saison mit Sicherheit, hat sich sein Wert nicht gesteigert und in den Playoffs halt schon gar nicht. Sie haben jetzt auch durch diesen Kings-Pick, der halt jetzt nur 14 ist, jetzt auch kein krasses Asset irgendwie hinzugewonnen. Und dann, ja.
Wobei sie halt den Memphis-Pick haben, ne?
Ja, also sie haben auch noch...
Also sowieso unter anderem.
Ja. Aber es ist halt, weiß halt nicht, wie gut der sein wird. Und dann hat das natürlich schon noch einen gewissen Wert, aber es ist jetzt nicht irgendwie was man sagt, oh ja, da kann New Orleans nur sagen, das muss auf jeden Fall, den Deal müssen wir machen. Also dieses klassische Godfather-Angebot, das sehe ich im Moment eigentlich fast nirgendwo, außer es scheidet sich jetzt beispielsweise noch ein Team wie Philly, vielleicht auch die Clippers, vielleicht auch die Raptors irgendwie noch mit ein. So.
Ja.
Weil da halt dann schon auch noch ein paar Leute rumlaufen, die vielleicht einen gewissen Wert haben, aber aktuell finde ich das schwer zu sehen und deswegen glaube ich auch, dass die Pelicans eigentlich ganz gut daran tun, sich ein bisschen Zeit zu lassen.
Ich denke auch, zumal sie auch vielleicht, oder was bei der Entscheidungsfindung auf jeden Fall auch noch helfen kann oder denke ich auch helfen wird, ist Zion einfach mal in der NBA gesehen zu haben. Also
Ich meine, gut, vielleicht ist er auch eine Flasche, dann ist
vielleicht, eben. Vielleicht, vielleicht auf einmal ist dann, weiß ich nicht. Ist er eher Bobby Portis. Nichts gegen Bobby Portis natürlich an dieser Stelle.
Ich meine, wenn wir schon bei den Pelicans sind, dann ja eher Julius Randle. Das wäre ja wahrscheinlich der passendere Vergleich, wobei Zion ja jetzt schon verteidigen kann.
Ja, eben. Interessant fand ich, ich habe letzte Woche einen Podcast gehört von Howard Beck, also in Full 48. Und da war so der Draft-Experte vom Bleacher Report, der früher auch bei NBA Draftnet war. Und John Wasserman. Jonathan
Wasserman.
Ja. Und die beiden, das waren die ersten beiden, und deswegen erwähne ich es jetzt nur, weil das die ersten beiden waren, von denen, die bei Zion nicht diese übermäßige Euphorie gebracht haben. Also sie haben immer noch gesagt, extrem guter Spieler und bringt alles mit, aber sie haben halt eher, also es war eher so, ja, All-Star. Und es war nicht so Superstar, irgendwie dieser Transcendent Player und das nächste große Ding. Das fand ich ganz interessant, weil sonst eigentlich alles, was ich bis dahin gehört hatte, war, okay, Zion ist, ja, wird vielleicht nicht LeBron, aber irgendwo schon Kategorie drunter. Und die beiden meinten dann so, ja, so Kategorie Blake Griffin, nicht von der Art, wie er spielt her, sondern halt von seinem Status dann irgendwann als Spieler. Und das fand ich ganz interessant, weil ich persönlich kann es nicht einschätzen. Aber muss man halt mal abwarten. Und gerade dabei finde ich es interessant, dann eben zu sehen, also aus Pelicans Sicht, okay, wie macht er sich in der NBA? Was braucht er an seiner Seite? Braucht er so einen großen neben sich, wenn er auf einer der beiden großen Positionen spielt? Wie entwickelt sich sein Wurf zum Beispiel? Oder wie entwickelt er den schon über den Sommer? Kriegt er NBA-Range, also beim Dreier und lauter solche Geschichten? Und dann kannst du, wie du ja auch sagst, gezielt gucken, wer passt und muss nicht unbedingt auf dieses Godfather-Angebot warten. Und Clippers sind vielleicht ganz interessant. Also
ja, aber bei denen ist es wahrscheinlich auch eher, käme es auch mehr über die Masse als über jetzt das eine Jahrhunderttalent, was man da irgendwie anbieten kann. Aber sie haben halt einfach viele gute junge Spieler, die da rumlaufen und auch noch weitere Picks und so, wo man halt unter Umständen was draus machen kann.
Was aber aus Pelicans Sicht ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn es ein bisschen über Masse kommt, weil sie ja jetzt eigentlich so die letzten Jahre so die Spitze hatten mit Davis und drumherum relativ wenig. Und wenn du jetzt...
Ja, sie haben auch einfach viel, viel abgegeben an Picks immer und dadurch auch ein brutal dünnes Team ja immer gehabt.
Ja, und halt super Verträge rausgehauen, so wie Solomon Hill und so. Aber genau, eben. Und dann, wenn du jetzt ein breites, talentiertes, junges Team bekommst, ergibt ja theoretisch auch Sinn, wenn du um einen jungen, potenziellen Superstar, Allstar, was auch immer jetzt dann sein wird, aufbaust. Und ich meine, Alter ist natürlich auch immer so eine Sache bei Davis und bei Zion. Also Davis ist nicht alt, ich glaube 26 oder so.
Ich glaube auch.
Aber es ist natürlich so, aus Davis Sicht ist natürlich auch die Frage, okay, Zion, klar, das ist große Versprechen irgendwie an die Zukunft, aber ich will ja jetzt gewinnen. Als Anthony Davis. Oder so schnell wie möglich. Und wie schnell ist das möglich mit einem 19-Jährigen?
Ja, also die Leute, die jetzt davon ausgehen, dass die Pelicans mit Holiday, Davis und Williamson nächste Saison direkt dann Contender sind, da wäre ich jetzt auch eher ein kleines bisschen vorsichtig. Also ich glaube, das könnte schon echt ein gutes Team werden, was auch in die Playoffs kommt, aber man selbst bei einem Nummer 1 Pick, der halt ähnlich gehypt wird wie halt einst LeBron, sollte man wahrscheinlich noch nicht gleich erwarten, dass der gleich den zum Superstar in der NBA einfach ohne irgendwie eine kurze Transition-Phase geht. Also selbst LeBron hat damals 2 oder 3 Jahre gebraucht, bis er in die Playoffs gekommen ist.
Und die Zeit brauchst du, glaube ich, einfach.
Ja, auch wenn in New Orleans ginge man davon aus, dass Davis bleibt, mehr auf ihn, also viel mehr auf ihn warten würde, als damals auf LeBron in Cleveland gewartet hat, trotzdem. Ja. Ich meine, gut, sie hatten Ricky Davis.
Also überragender Scorer. Nehmen wir das explosiver zurück. Scorer.
Beide Teams hatten einen Davis.
Ja.
Und die Cavs damals hatten den sympathischeren, auch wenn er kein Top 3 oder Top 2 Spieler in der NBA war.
Wer ist Top 2 Spieler in der NBA?
Jetzt. Anthony Davis, weißt du doch.
Das ist also
Top 1.
Also, ja. Ja, stimmt. Ja, aber vielleicht, also aus Davis Sicht denke ich mir dann schon auch, oder was heißt aus Davis Sicht, wenn ich mir Davis anschaue, denke ich mir auch, du hättest jetzt mehr zur Verfügung, als du letztes Jahr hattest wahrscheinlich. Es sollte ein bisschen mehr kommen, wenn er bleiben würde, als letztes Jahr kam. Auch wenn du sagst, Zion ist jetzt noch nicht derjenige, der jetzt irgendwie deine Franchise irgendwie auf das nächste Level hieft, aber er ist trotzdem jemand, der dir Qualität bringt. Oder der dir zusätzliche Qualität bringt. Und Jrue Holiday fällt immer so ein bisschen hinten runter, weil so ganz schlecht ist der nämlich auch nicht.
Der ist super.
Eben. Und von daher, Ja, ich bin mal gespannt, wie das,
also man auch, das wenn Davis auf Teufel komm raus weg will und sich daran halt nichts ändert und er dann weg ist, dann die Ausgangslage für New Orleans hat sich jetzt einfach krass verändert, weil nach der kommenden Saison sind halt diese angesprochenen Verträge, also Moore, Hill, die laufen aus. Und
ja.
Stand jetzt wären dann nur noch Holiday und Zion fix unter Vertrag. Natürlich wird da bis dahin noch ein bisschen sich was tun, aber das ist halt eine Ausgangslage, mit der man halt gut neu starten kann. Und ja. Dann, da habe ich in jemanden wie Griffin relativ viel Vertrauen, dass der das auch hinbekommt, im Gegensatz zu Dell Demps, der es vorher gemacht hat. Da dann vielleicht nicht den einen oder anderen Schwachsinnsvertrag auszuhändigen, sondern halt eher zu schauen, was passt, was brauchen wir. Und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie dann der garantierte Erfolg jetzt eingezogen wäre, aber sie haben jetzt einfach eine sehr viel bessere Perspektive und auch die Möglichkeit, da tatsächlich mal sowas Ähnliches wie eine Destination-Franchise zu werden, wo vielleicht sogar mal jemand freiwillig hin will, ohne dass man ihn komplett überbezahlt.
Ja, sie haben selber auch Voraussetzungen geschaffen, auf jeden Fall. Und ich meine, eigentlich müsste ja New Orleans, müsste ja so als Stadt, müsste es ja theoretisch interessant sein. Weil es ist ja, was man immer so hört zumindest, ist es ja eine sehr, sehr, also trotz aller Probleme, aber für einen NBA-Spieler eigentlich theoretisch eine lebenswerte Stadt. Der Markt ist natürlich nicht wahnsinnig riesig und bis jetzt war natürlich auch das Fanaufkommen nicht groß. Wenn du jetzt aber durch Zion irgendwie die Fans anziehst, wenn die Franchise jetzt mehr von sich aus investiert, dann, wie du sagst, dann könnte es definitiv interessanter werden. Und ich bin halt gespannt, wie es mit, sollte Davis bleiben, wie das halt funktioniert. Weil, also ich glaube, letztes Jahr, das hat schon oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das spurlos an so einem Team vorbeigeht. Dass man wieder sagt, so Freunde, ich bin wieder da, passt jetzt erstmal und dann schauen wir. Also wahrscheinlich, natürlich werden sie hinterher sagen, wir spielen jetzt zusammen, ich bin jetzt da, er ist jetzt da und wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber es ist halt schon irgendwie was Gravierendes passiert. Und dann noch dieses That's All Folks T-Shirt dann am Ende. Ich würde ihn trotzdem jetzt nicht rausdrängen aus der Tür, aber es ist einfach für mich eine spannende Gemengenlage jetzt. Oder dieser Zion-Pick hat's hat New Orleans in eine wesentlich bessere Situation gebracht oder Position gebracht.
Ja, absolut. Und also ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn man da vielleicht am Anfang skeptisch ist, wenn die dann halt die ersten Siege zusammen einfahren und da Davis und Williamson überragend nebeneinander aussehen, dann ist das, glaube ich, schnell vergessen. Also das ist, glaube ich, alles ziemlich schlecht gelaufen. Und wie gesagt, es kann auch nach wie vor darauf hinauslaufen, dass Davis halt unbedingt weg will. Und wenn das so ist, dann passiert das halt. Aber ich glaube nicht, dass da das Tischtuch irgendwie komplett zerschnitten wäre oder so.
Ich glaube, nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, es bräuchte jetzt ein bisschen Anlauf. Beziehungsweise ich glaube, man müsste schon, oder was heißt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man gezielt dran arbeiten muss. Weil es halt einfach eben, weil er ja quasi gesagt, okay, Freunde, mit euch nicht mehr und jetzt... Okay, Freunde, doch wieder mit euch.
Ja, es wollte halt ein relativ großes über den Schatten springen.
Ja, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Also das glaube ich auch nicht. Grizzlies. Nummer 2 Pick.
Auch da haben sich die Möglichkeiten halt verändert. Weil, also man geht ja davon aus, und sie haben das ja auch schon quasi anscheinend weiter an andere Teams kommuniziert, dass sie Ja Morant draften werden, was dann wohl die neue Lösung auf Point Guard wäre. Wo man dann überlegen kann, traden wir dann Conley oder behalten wir vielleicht Conley erstmal noch, damit der so ein bisschen den Mentor macht, der sowieso, wie wir das in jeder Folge bei irgendwelchen Trade-Szenarien feststellen, eigentlich überall reinpasst.
Ja.
Also vielleicht passt er auch neben Ja Morant. Ich glaube, dass sie ihn wahrscheinlich eher traden werden, aber sie haben da jetzt halt einfach eine andere Ausgangslage und auch da kann man dann mit Jaren Jackson Jr., von dem ich nach wie vor extrem viel halte, und Morant, den ich ehrlicherweise ein paar Mal habe spielen sehen, jetzt noch nicht perfekt einschätzen kann, aber der sicherlich, glaube ich, schon einige gute NBA-Skills, vor allem halt diese krasse Athletik und so und auch Übersicht mitbringt, da kann halt schon was dann entstehen, also um diese 1-5 oder 1-4-Kombo.
Ja, es kam jetzt auch relativ überraschend, also die Chancen der Grizzlies auf den 1-2-Pick waren jetzt nicht, oder auf den Number-1-Pick waren jetzt auch nicht riesig und ja, im Prinzip, also ich meine, bei dem Draft geht es ja mittlerweile größtenteils um Morant und um Zion, noch so ein bisschen um RJ Barrett, mit Abstrichen aber mittlerweile nach der College-Saison. Und da bist du natürlich als Team, das sowieso im Umbruch ist, das noch dazu einen alternden Point Guard hat, damit auch ein Need auf Point Guard hat sozusagen, ist natürlich, ja, nahe am Optimum eigentlich, wenn du jetzt nicht den besten Spieler bekommst, dass du jetzt jemanden brauchst, der zu dir passt, der noch dazu das vielleicht zweitgrößte Talent im Draft bekommst. Und ich bin, wie gesagt, Conley, ich glaube, ich fände es nicht doof zu sagen, jetzt er bleibt zumindest auch nochmal bis zum Februar oder so, dass er einfach zumindest mal Morant so am Anfang so ein bisschen anleiten kann. Kommt natürlich ganz drauf an, was andere Teams jetzt bieten. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie das Traumangebot kriegst aus Utah, aus vor allem aus Chicago natürlich, da gibt's ganz viel Potenzial. Also
Den Nummer 7 Pick für Mike Conley.
Ja, find ich okay. Also nee, aber wenn du klar, dann überlegst du es dir natürlich. Man weiß jetzt nicht, was theoretisch möglich wäre bei Conley, aber ja, also ich glaube, Morant könnte schon nachhaltig von Conley profitieren, wenn er so eine gewisse Zeit zumindest mit ihm zusammen verbringt und so ein bisschen sich gewisse Dinge abschauen kann und Conley ihm so gewisse Dinge vermitteln kann. Lakers, wir haben jetzt schon diese Gemengelage rund um Davis haben wir jetzt schon kurz besprochen und natürlich hat niemand gedacht, dass die Lakers auf 4 landen. Es war auch, ich fand es auch sehr witzig, wie die Reaktion von Bill Simmons in seiner Live-Show. Wie das Entsetzen immer größer wurde, als Richtung Nummer 1 beging und die Lakers immer noch nicht genannt waren und dann die Erleichterung, als es nur 4 war. Und ja, also was man, wie gesagt, also ich will mich jetzt bei diesem Draft, will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich dafür einfach zu wenig gesehen habe von den einzelnen Spielern. Also das wäre, aber bei allem, was man hört, fällt es nach Nummer 3 schon so ein bisschen ab. Und auch hier Jonathan Wasserman meinte auch, dass eigentlich zwischen 4 und 12, was jetzt die Sicherheit deines Picks angeht, kein großer Unterschied ist. Und deshalb ist natürlich die Frage, ist das Asset immer noch so gut? Also auch wenn es denn, also einfach nur die Schale des Nummer 4 Picks ist natürlich schön, aber es jetzt in diesem Draft ist es wirklich noch so gut? Beziehungsweise was bekommen die Lakers, wenn sie den Pick behalten? Oder glaubst du, dass sie den Pick behalten? Oder glaubst du, dass er auf jeden Fall weggeht, auch wenn es jetzt nicht Davis wird?
Also ich glaube, dass die Chance, dass sie ihn behalten, ist sehr, sehr gering. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht 10% oder so. Grundsätzlich bin ich eigentlich...
Den Pelicans hat weniger gereicht, um Nummer 1 Pick zu bekommen. Ne? Also
das stimmt. 6%, ne?
Ja.
Also grundsätzlich bin ich immer also mittlerweile vorsichtig, wenn es darum geht, dass man irgendwie so von einem 2- oder 1-Spieler oder 3-Spieler-Draft oder so redet, weil...
Ja, auf jeden Fall.
Dafür ist es dann doch einfach zu... schwierig vorherzusehen, wie jemand dann auf dem nächsten Level funktioniert. Und das haben wir über die letzten Jahre schon so oft gesehen. Also ich glaube, das beste Beispiel ist immer noch der Jahrgang von Giannis, in dem, glaube ich, Anthony Bennett auf 1 war, Oladipo auf 2 und die beiden besten Spieler des Drafts waren dann Giannis auf 14 oder 15 und Rudy Gobert auf 27.
Ja.
Sicherlich kann man über College und auch über internationale Ligen viele Erkenntnisse gewinnen über junge Spieler und viel rausfinden, wie gut sie dann tatsächlich sind, aber es ist einfach eine überhaupt gar nicht exakte Wissenschaft und deswegen bin ich mir sicher, dass man auf 4, wenn man es richtig macht, auch noch einen guten Spieler kriegen kann und man kann auch auf 2 jemanden draften, der dann halt vielleicht nicht toll funktioniert oder nicht
oder
so, wie
1.
man sich das vorgestellt hat. Oder auch auf 1, ja, auch bei Zion wissen wir nicht, ob er jetzt super duper Megastar wird. Die Chance ist ganz gut, ja. Aber ne, also es ist einfach nicht exakt vorherzusehen. Und deswegen glaube ich, dass so ein Nummer 4 Pick schon auch immer noch viel Wert hat, weil, also wenn man jetzt sagt, so zwischen 4 und 12, da ja, ist das ist es nicht so leicht vorherzusehen, wie gut jemand ist, wie groß der Unterschied sein wird. Es ist ja für das Team, was an 4 Pick trotzdem noch ganz cool, sich auszusuchen.
Ja, die Auswahl ist größer. So,
wer
ja.
passt denn zu uns? Wer kann denn bei uns vielleicht irgendwie was reißen. Dafür führt man ja auch Interviews und den ganzen Kram. Und ich kann mir halt deswegen schon vorstellen, dass das, also nicht, dass das jetzt gleichzusetzen wäre wie mit einem Nummer 1 Pick oder so, aber es ist einfach ein zusätzliches, sehr wertvolles Asset, mit dem die Lakers ja absolut nicht rechnen können. Also sie konnten. Sie waren auf 11, glaube ich, projiziert, sind auf 4 gelandet. Das ist seit Monaten das erste Mal, dass was richtig Gutes bei den Lakers passiert ist. Also
ohne eigenes Zutun.
Ja, ohne eigenes Zutun, wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich deshalb.
Meiner Meinung nach wäre das eine gute Möglichkeit, um einen Trade für Bradley Beal zu forcieren. Aber für mich ist das eher ein realistischer Kandidat als Davis, zumal bei New Orleans ja anscheinend auch immer noch sehr sich irgendwie große Teile der Franchise dagegen sträuben, unter anderem die Besitzerin, die letztendlich das Sagen hat, einen Deal mit den Lakers zu machen, weil sie die Lakers nicht leiden kann, woran das wohl liegt. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mal so realistisch.
Ja.
Und deswegen ist es vielleicht, wäre es sogar sinnvoller zu sagen, dann versuchen wir jetzt Bradley Beal zu bekommen und schauen dann, ob wir nächstes Jahr, wenn Davis eh Free Agent wird, ihn halt dann holen oder so nach dem Motto.
Möglich.
Also ich glaube halt einfach, dass Beal eher zu haben ist für die Lakers als
Davis.
Ja, und dass er ihnen sehr helfen würde.
Sowohl eins als auch zwei kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass er ihnen helfen würde, definitiv. Ich bin halt gespannt bei Davis, was jetzt passiert, wenn jetzt David Griffin und Trisha Langdon zu Gail Benson kommen, also der Besitzerin, und sagen, pass auf, das ist jetzt das Angebot der Lakers, oder die Angebote haben wir. Das ist das Angebot der Lakers. Aus den und den und den und den Gründen denken wir, dass es für uns als Franchise das mit Abstand beste Angebot ist. Und dann bin ich halt gespannt, ob sie dann wirklich immer noch sagt, nee, trotzdem. Machen wir nicht. Also ich kann den Ärger kann ich nachvollziehen. Es kann auch passieren, dass sie trotzdem sagt, okay, nee, Lakers auf keinen Fall. Im Prinzip müssen sie gar kein Angebot abgeben. Aber es ist halt, wenn dein GM oder deine komplette sportliche Verantwortung sagt, das passt perfekt zu uns. Weißt du, wenn sie auch den Plan dann irgendwie ihr darlegen können, okay, hier haben wir Zion, hier haben wir Holiday noch. Der ist zwar deutlich älter, aber mal schauen, wie das dann, was daraus dann wird. Aber das ist das, was wir haben. Und das kommt dann dazu. Und so funktioniert es. Und mit diesem Paket funktioniert es am besten. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es auch tut. Aber du hast schon recht, natürlich sind die Wizards wahrscheinlich in der Theorie eher bereit, mit den Lakers einen Trade einzufädeln, als jetzt die Pelicans nach der Vorgeschichte. Also kann ich mir schon auch vorstellen. Und der Nummer 4-Pick ist da sicherlich ein guter Ausgangspunkt, mit allem, was da noch so bei den Lakers noch so dazukommt, was man den Wizards geben kann. Und ich meine, die Wizards jetzt im John-Wall-Gefängnis, eigentlich können sie...
Ja, und sie haben auch halt kein Glück gehabt im Gegensatz zu anderen Teams. Sie haben keinen Sprung nach vorne gemacht in der Lottery.
Nee, stimmt.
Was ja noch irgendwie mal so ein kleines Fünkchen Hoffnung wieder gegeben hätte.
Ja.
Das ist halt nicht passiert. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch noch eher sagen, gut, mit Beal wird es wahrscheinlich jetzt erstmal trotzdem nicht so richtig viel besser werden, als es letzte Saison war.
Nee. Ich meine, klar, Beal... Das ist witzig, ich erwische mich dann selber manchmal, wenn ich denke, okay, wie alt ist Beal, wenn jetzt John Walls Vertrag ausgelaufen ist, aber das dauert ja leider noch ein bisschen.
Er fängt ja jetzt erst an, dieser Vertrag.
Er fängt ja jetzt erst an und es ist irgendwie echt witzig, in was für Kategorien dann man irgendwann dann denkt. Also so, okay, und dann aber auch so, okay, damit impliziert, der Franchise sind jetzt einfach erstmal die Hände gebunden, gefühlt. Konnte, also klar, dieses Supermax ist kein Traumvertrag, generell nicht, aber konnte auch keiner erahnen, dass es wirklich so mies läuft dann mit Wall. Jetzt mit dem Achillessehnenriss und ja, ich weiß halt nicht, also ich finde es wahnsinnig schwer, also einerseits ist es total leicht, Wizards GM zu sein wahrscheinlich, weil du eigentlich, es ist schon scheiße quasi und du kannst jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Ja, das stimmt, also du hast erstmal, weiß jeder, dass du da in einer relativ unmöglichen Lage das übernommen hast, deswegen hast du erstmal wahrscheinlich 2-3 Jahre Grace Period, wo dir letztendlich
also nicht try and error ist okay. Bisschen Risiko mal gucken, vielleicht geht da ja irgendwie was. Aber ich meine, andererseits ist es umso schwerer, weil was für eine Strategie entwickelst du da? Du hast halt diesen riesigen Vertrag, du weißt nicht, wann genau John Wall zurückkommt, du weißt vor allem nicht, wie John Wall zurückkommt, du weißt nicht, wie er sich entwickelt und du hast halt einfach immer diesen großen Teil des Caps, der ist halt einfach schon mal weg. Und was du dann draus machst und ob du dann halt, es ist ja nicht mal gesagt, dass du jetzt quasi Talent brauchst, weil du hast ja immer noch John Wall, der deutlich älter ist. Du weißt nicht genau, wie seine Athletik ist. Du weißt nicht, was für ein Spieler du bekommst, aber du hast irgendwie keinen Zeitplan im Prinzip als GM. Also von daher ist es schon sehr, sehr kompliziert. Und dann kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, wir wollen wenigstens irgendwie halbwegs relevant bleiben und behalten deswegen Beal. Weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, aber du kannst es halt, es ist halt schwer, einfach alles einzureißen, weil du halt einfach ja weniger Möglichkeiten hast im Prinzip als andere Teams. Aber
kannst du immer noch darauf hoffen, dass in den nächsten Tarifverhandlungen wieder eine Amnestieklausel ausgehandelt wird.
Für Supermax-Verträge, weil das doch keine so gute Idee war.
OKC und Washington und Houston, sie alle hoffen darauf.
Ja, diese Verträge. Ja, aber vielleicht geben sie Beal ab und dann sind die Lakers natürlich ein Kandidat. Also dann, das stimmt schon. Ich meine, was natürlich bei den Lakers schwierig ist, dass sie alle, die mit den Lakers schon verhandelt haben, werden weiter mit quasi mehr oder weniger den gleichen oder denselben Personen verhandeln.
Denn, ja, mit dem Pelikan und dem Rambis-Ehepaar.
Genau.
Also viel besser kann es ja eigentlich nicht laufen.
Der Magische ist zwar raus, aber der Pelikan ist noch da und es wird auch keinen Partner geben. Also den neuen Magischen wird es nicht geben. Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass Familie Rambis eigentlich jetzt einen auf Magic macht?
Ja, also wahrscheinlich nicht ganz so öffentlich. Dafür wahrscheinlich. Also Kurt Rambis wurde jetzt als Schattenpräsident bezeichnet.
Ja.
Was ich für sich schon unfassbar lustig finde. Und dass seine Ehefrau auch da total involviert ist anscheinend bei allen Entscheidungen, finde ich auch irgendwie relativ lustig. Also
hat die irgendeine, also gibt es dafür einen Grund? Hat die irgendeine Vergangenheit, wo du sagst, die hat auf jeden Fall Ahnung? Also ich kenne sie gar nicht.
Also soweit ich weiß, ist sie einfach nur so mit die engste Vertraute von Jeannie Buss.
Okay.
Aber also ich weiß nicht, ob sie im Basketball irgendwann mal gearbeitet hat.
Okay. Nee, ist ja auch nicht. Ist ja auch nicht so wichtig.
Nee, ich meine im Endeffekt, irgendjemand wird da schon komische Entscheidungen treffen.
Ja.
Und ich finde es auch geil, dass, wenn man sich mal anschaut, was Magic, seitdem er raus ist, wieder so bei Twitter die ganze Zeit raushaut, finde ich schon okay, dass er den Job genau dafür geopfert hat.
Ja.
Weil manche Leute wissen halt einfach genau, was sie wollen und dann läuft es.
Und dann läuft es.
Und Steph Curry was playing like the old Steph Curry before KD joined the Warriors tonight. He had 39 points, 8 rebounds and 8 assists.
Nice. Irgendjemand hat mal geschrieben, es liest sich ein bisschen wie eine Agenturmeldung über seine Tweets.
Ja, ja, genau. Also Magic sollte vielleicht einfach für die Associated Press arbeiten.
Warum eigentlich nicht?
With Steph Curry's 36 points, Draymond Green's 20-13-12 triple-double, and Klay Thompson's incredible defense, the Warrior 3 Superstars led them to another win in the series. Diesmal sogar ohne Ausrufezeichen,
nee,
nur mit einem Punkt.
Ja, krass.
Das ist halt wirklich eine Agenturmeldung.
Ja. Es ist wirklich, ja. Aber
Legende.
Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr auf den Lakers-Job.
Ja, also nach allem, was man so seitdem erfahren hat, auch wie das intern bei den Lakers aussieht und wie viele Leute bei jeder Entscheidung irgendwie mit reinlabern, hat er, glaube ich, alles richtig gemacht. Also ich nehme sämtliche Kritik, die ich jemals an Magic vorgenommen habe, zurück. Er hat genau das Richtige getan.
Ich finde sowieso, er hat in dem Moment das Richtige getan, in dem er merkt, er hat keine, also das klingt immer so despektierlich, wenn ich jetzt sage, er hat keinen Bock mehr auf den Job, aber wenn er merkt, dass er keine Lust mehr hat und dass ihm das halt auch irgendwie nicht gut tut, dann gerade in seiner Situation, wo es finanziell nicht ausschlaggebend ist, dann finde ich das auch legitim zu sagen, Freunde, ich mache das nicht mehr. Fertig. Also von daher und ja, umso schöner, dass wir noch eine neue Agentur haben für die NBA, ist ja auch gut.
Ja, das finde ich auch.
Aber ja, bei den Lakers, keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Wer kommt, wer geht, wer vielleicht das Nummer 4-Pick kommt oder wohin der Nummer 4-Pick geht. Verlierer? Sollen wir starten? Wirst du einen Verlierer raussuchen, den du als erstes besprechen wirst?
Ja, fange ich einfach mal mit den Hawks an. Mhm. Also bei denen ist halt so, zwei Lottery-Picks sind an sich ja nett. 8 und 10 war aber sicherlich nicht das, was sie sich davon erhofft haben. Also halt gerade der Nummer 10-Pick ist ja jetzt derjenige, den sie im Zuge des Doncic-Trey Young-Trades aus Dallas halt noch bekommen. Ja. Und ja, da gehe ich schon davon aus, dass sie sich da halt mehr ausgemalt hatten, zumal ja Zion im Zuge der Lottery mit diesem Double Tap aufs Hawks-Logo so ein bisschen angedeutet hat, dass
er Bock hätte.
Dass er Bock hätte, es wäre ja auch eine total spannende Kombination gewesen.
Ja.
Also er neben Collins und Trae Young hätte mit Sicherheit Spaß gemacht. Mhm. Jetzt muss man mal schauen, wer dann tatsächlich bei ihnen landet. Ob sie noch jemanden kriegen, der so gut ist wie Kevin Huerter oder halt nicht.
Ja.
Und letztendlich wird ja dieser Spieler, den sie dann an 10 picken, so ein bisschen determinieren, wie man in 10 Jahren über den Doncic-Trade halt nachdenkt. Weil da muss man halt schon sagen, dass sie haben womöglich den also einen der absoluten Superstars der nächsten Jahre halt abgegeben. Immer auch ein bisschen mit der Rechtfertigung, da kommt ja auch noch ein weiterer Lottery-Pick hinzu. Es ist jetzt zwar ein Lottery-Pick, aber es ist jetzt nicht der geilste Lottery-Pick, deswegen.
Ja.
Mal schauen.
Wobei ja Young auch mehr als vielversprechend war in der zweiten Saisonhälfte. Also von daher Und sie wollten Young, die Mavs wollten Doncic. Und wenn der eine jeweils beim einen Team besser reinpasst, der andere beim anderen Team reinpasst, dann ist es ja schon mal eine gute Situation. Und du hast natürlich recht. Also man hat sich wahrscheinlich schon mehr ausgerechnet, dass dieser zweite Pick noch irgendwie süßer ist, als er es jetzt ist.
Ja.
Soll ich mit den Bulls weitermachen?
Ja,
klar. Dass wir es hinter uns haben. Ich habe mir gedacht, weißt du, dann muss ich keine Auszeit nehmen. Wenn ich schon einmal die Bulls legitim reinnehmen kann, dann muss ich das auch tun. Es war ein bisschen sneaky, aber egal. Ja, keine Ahnung. Ich meine, siebter Pick ist immer noch irgendwie, du hast schon gesagt, Lauri wurde an 7 gedraftet, aber Wendell Carter auch an 7 gedraftet. Aber es ist auch immer noch ein Asset. Aber wenn du natürlich so eine miese Saison spielst und die Chancen auf den Nummer 1 Pick oder halt einen höheren Pick so hoch sind und du da im Endeffekt dann, glaube ich, 3 Positionen zurückfällst, ist es natürlich schon bitter. Und vor allem, weil es halt, glaube ich, für die Bulls so die einzige Chance war, sich von außen nochmal oder von außen richtig signifikant zu verbessern. Also ohne, dass sie jetzt irgendwas opfern müssen, weil Free Agent-mäßig ist es, glaube ich, wirklich schwierig. Also so was man, das kriegst du immer, wenn du so ein bisschen liest, so rund um die Bulls. Also sie gelten nicht wirklich als beliebte Franchise bei Spielern und auch bei anderen Front Offices. Also selbst die Verhandlungen.
Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also und ja, irgendwie es hat keiner so richtig Bock, nach Chicago zu gehen. Was ich einfach, wenn ich da dran denke und das regt mich so auf, wie kann man diese Voraussetzungen so an die Wand fahren? Ich verstehe es einfach nicht. Also, vielleicht belehren sie uns eines Besseren, aber ich denke mir mal, theoretisch müsste eine beliebte Franchise zumindest für Spieler sein. Zumindest als Spieler müsstest du halbwegs Bock haben, nach Chicago zu gehen. Du hast einen der größten Märkte, du hast eine riesige Halle, du hast eine coole Stadt, du hast eine legendäre Franchise, du hast Geschichte, du hast laute Fans. Aber sie haben es echt geschafft, irgendwie so die letzten Jahre, dass keiner so richtig Bock hat. Ja, und deswegen wäre natürlich so ein hoher Pick, also Nummer 1, gerade Nummer 2 Pick, wäre auch noch interessant gewesen mit Morant, weil Point Guard ist ja das große Need momentan und darum geht es jetzt eigentlich auch. Also jetzt halt die Frage, was jetzt? Und jetzt mit an 7, also werden schon diverse Point Guards gehandelt, vor allem so Coby White von North Carolina. Kann ich auch keine Meinung dazu abgeben momentan, aber der steht momentan wohl relativ hoch im Kurs. Aber auch Mike Conley hört man tatsächlich auch immer wieder, dass sie da irgendwie Interesse hätten. Ist die Frage, was sie bieten können. Also klar, der Nummer 7 Pick, aber dann muss da noch natürlich noch irgendwas kommen. Ich weiß jetzt nicht, was da so kommen kann. Archie Diakono zum Beispiel oder Hutchison. Archie und Hutch wären natürlich ein geiles Duo für die Grizzlies.
Das stimmt. Die werden auch garantiert ausreichen.
Ja. Bin ich auch sicher. Ja, und der Nummer 7 Pick. Nicht vergessen. Nee, Conley ist eher schwierig, was ich jetzt gehört habe. Es gibt noch anscheinend so Lonzo Ball soll irgendwie auch noch ihr Interesse, also das, an dem sollen sie auch Interesse haben. Da hat ja Familie Ball auch schon signalisiert, dass sie Chicago durchaus interessant finden.
Haben sie?
Ja, ich glaube, LaVar hat es oder war es sogar Lonzo. Ich
glaub, der will nach Phoenix.
Ja, das war ihr Favorit, genau. Also Phoenix war der Favorit, aber sie haben da im Zuge dieser Aussage, also Chicago fänden sie auch noch nicht schlecht. Und da diskutiert man jetzt so rund um so im Presseuniversum der Bulls halt, wie das gehen kann. Und da ist natürlich die gleiche Thematik wie bei Conley, dass du im Prinzip, wenn du nicht bereit bist, dich jetzt von Carter oder von Lauri oder ja, von Carter oder von Lauri zu trennen, dass du dann eigentlich nichts hast, was du anbieten kannst oder was du auf den Nummer 7 Pick drauflegen kannst. Deswegen hat jetzt hier mein seit heute spezieller Freund Matt Peck hat da zusammen mit seinem Kollegen in dem Bulls-Podcast irgendwie einen Drei-Team-Trade ins Spiel gebracht und wo es auch so ein bisschen um Anthony Davis ging, also dass sie eventuell da noch als drittes Team mit einsteigen könnten, die den Deal noch so ein bisschen versüßen können und da am Ende dann Ball rausziehen. Ob das klappt, keine Ahnung. Also ich fände Ball tatsächlich auch interessant in Chicago, einfach weil er zwei Dinge abdeckt, die du neben Zach LaVine brauchst. Und zwar Defense und Playmaking. Und momentan haben sie nur Defense und sonst nichts. Also sein Shooting ist also weiter ein Problem. Wobei ich glaube, wenn du Playmaking hast, sähe ich das, könnte man darüber hinwegsehen, glaube ich. Einfach weil du sonst gute Shooter hast in der ersten fünf mit Porter, mit LaVine, mit Markkanen, auch mit Carter. Wie gesagt, ob das dann am Ende funktioniert, keine Ahnung. Es ist halt immer, was ich jetzt so gerade so ein bisschen feststelle, und danach bin ich auch fertig. Ich finde es immer so, Also ich mag Zach LaVine, also auf eine Art, und ich werde ihn noch weiter verteidigen, aber manchmal denke ich mir, wenn ich mir so überlege, okay, was wäre jetzt gut für die Bulls, mache ich es immer sehr, sehr von LaVine abhängig, und da denke ich mir mittlerweile, okay, es ist irgendwie gar nicht, zumindest Stand jetzt, schauen wir mal, was er jetzt im Sommer noch draufpackt, wie er nächste Saison anfängt, aber zumindest Stand jetzt ist es natürlich blöd, wenn du deine Franchise jetzt, oder die Suche nach neuen Spielern so sehr nach Zach LaVine auslegst, weil damit halt das Ceiling nicht so hoch ist einfach. Und du bindest dir damit halt die Hände, weil du halt zwei sehr große Defizite hast. Also auch wenn du ein großes Plus hast beim Scoring, aber halt Playmaking plus Defense hast du halt das Defizit, das du schon mal ausgleichen musst. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. So, fertig.
Okay, dann mache ich doch direkt mit meinem Team weiter, Celtics. Hattest du ja, glaube ich, auch bei deinen... Ja, also... Das ist nur der 14, Nummer 14 Pick ist, wenn 2 bis 14 möglich waren, ist natürlich relativ lame, und die quasi direkte Konkurrenz, wenn man jetzt auf einen möglichen Davis Trade schielt, hat halt einfach wesentlich bessere Assets hinzubekommen. Ja. Also die nächste Nummer 3 Pick, die Lakers den Nummer 4 Pick. Mhm. Von daher kein idealer Verlauf für die Celtics.
Wobei man halt die Memphis Pick Sache ist halt schon noch eigentlich eher positiv. Also sie wollten den Pick ja nicht unbedingt haben, weil man auch davon ausgeht, dass die Grizzlies trotz jetzt in dem Fall jetzt Morant oder trotz hoher Draft-Position nächstes Jahr nicht zwingend besser sein werden. Und weil man ja auch, also wie gesagt, man spricht ja von einem nicht wahnsinnig tiefen Draft, auch wenn du richtig sagst, dass man das vorher schwer einschätzen kann, aber dass sie den behalten haben, ist eher positiv für die Celtics.
Ja, stimmt wahrscheinlich. Also das wird halt einfach noch auf die nächsten Jahre weitergerollt.
Ja.
Mal schauen.
Ja, und du hast halt weiterhin das Asset und kannst halt noch damit, kannst halt sagen, schaut euch die Kollegen in Memphis an, die werden nicht besser. Oder beziehungsweise erstmal nicht.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen besser werden. Aber wie wir jetzt ja eh alle gesehen haben, ist die Bilanz am Ende der Saison ja auch nicht mehr das krasse K.O.-Kriterium, ja, wie es das früher war.
Ja, womit du eigentlich auch schon zu meinem Verlierer kommst, nämlich den Tanking-Teams oder dem Tanking an sich. Also es wurde ja auch schon groß besprochen. Also früher war es ja so, schlechtes Team kriegt den ersten Pick. Dann war es, es gibt halt verschiedene Orts. Und jetzt dieses Jahr war es das erste Mal so, dass es halt einfach so ein bisschen abgeflacht wurde. Also und jetzt hast du an Nummer 1 und 2 hast du zwei Teams, die jeweils 6% Chance hatten. Die Knicks, die höchsten Chancen hatten, glaube ich, mit 14,5% sind es an 3 gelandet. Aber die Cavs, die Bulls, die Hawks, alle weiter hinten. Und ja, also die Wahrnehmung war schon, dass die NBA eigentlich schon ein Ziel erreicht hat, dass Tanking sich nicht mehr so lohnt. Also dieses extreme Tanking, von wegen, wir schauen einfach, dass wir die mieseste Bilanz haben, und wenn wir die mieseste Bilanz haben, dann werden wir einen der ersten 5 Picks werden wir schon haben. Und dadurch, dass eben jetzt, also man muss halt sagen, ich meine, die Knicks hatten 14,5% Chance, den Nummer 1 Pick zu bekommen, sie hatten aber auch 85,5% Chance, ihn nicht zu bekommen. Und der wesentlich größere Anteil ist halt eingetreten, und damit hat es funktioniert. Was ich mir so gedacht habe, verschiebt sich das Tanking nicht vielleicht ein bisschen? Und zwar ins komplette Mittelfeld. Also wenn du jetzt überleg mal, du hast einen Draft, der als sehr, sehr tief und stark gilt, und du bist jetzt als Team an 7, 8, 9, 10. Du hast schon einen soliden Kern, und das funktioniert auch schon halbwegs, aber du weißt, dass wenn du dich nicht für die Playoffs qualifizierst, dass du in die Lottery rutscht und eventuell ein extrem gutes Asset bekommen kannst. Also vielleicht kriegst du sogar einen Top-3-Pick, vielleicht kriegst du sogar einen First-Pick, wie auch immer. Und wird dann, also nicht, dass es passieren wird, und ich will es auch gar nicht jetzt positiv oder negativ bewerten, es war einfach nur ein Gedanke, den ich hatte. Wird es dann nicht interessanter? Wird die Lottery dann am Ende für die letzten Playoff-Teams, die sowieso keine große Chance haben, nicht in gewissen Fällen vielleicht sogar interessanter als die Playoffs an sich?
Das kann schon sein. Also gerade wenn man sich halt anschaut, wie ein Team wie Detroit halt auf dem letzten Loch noch irgendwie in die Playoffs mit reingekommen ist, Griffin da mehrere Wochen eigentlich verletzt gespielt hat, damit sie das noch irgendwie schaffen, um sich dann den 4-0-Arschtritt abzuholen, und dann ist man raus und ist halt in dieser Verlosung nicht mit drin. Aber also ich glaube, dass es diese Gedanken auch auch früher schon gab, weil also da war die Chance zwar geringer, aber sie war schon da, dass solange man halt in der Lottery beteiligt ist, dass letztendlich was passieren kann. Und ich meine, wie groß war damals der Sprung, den Chicago gemacht hat, als sie den First Pick für Derrick Rose bekommen haben?
Da
hatten sie doch mit die schlechtesten Chancen von allen, die
in der Lottery waren. Ja, das war, der Sprung war ziemlich groß. Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber das...
Und die Chancen wurden jetzt ein bisschen mehr angeglichen als früher, deswegen kann sich das für die vielleicht sogar noch eher lohnen, aber an sich ist es halt vor allem einfach nur unvorhersehbarer geworden.
Ja.
Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt. Also ich halte es für Quatsch, wenn jetzt zum Beispiel Rudy Gobert, der hat ja die Lottery kommentiert mit Tanking ist tot. Also Tanking ist mit Sicherheit nicht tot. Also das glaube ich nicht. So, es wird immer noch Teams geben, die in der zweiten Saisonhälfte nur noch ihre jungen Spieler drauflassen. Einerseits, weil sie halt sonst eh nicht so die Wahnsinnsperspektive haben und andererseits, weil natürlich ist die Chance dann nicht mehr so riesig. Also früher war es halt, wie gesagt, eine 25% Chance mit der schlechtesten Bilanz auf den Nummer 1 Pick und man war, glaube ich, sicher in der Top 3. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, aber man hat halt trotzdem noch gute Karten, relativ weit oben zu landen. Also und das wird, glaube ich, auch in Zukunft einfach so sein, wenn da Leute rumlaufen wie Zion, den halt einfach, wo sich halt einfach so ein Lottery-Team sagt, okay, der kann komplett die Zukunft unserer Franchise verändern. Das wird die doch nicht davon abhalten zu tanken. Also nur, dass sie jetzt dann 9% weniger Chance haben oder so. Es war ja auch vorher nie sicher, dass man mit der schlechtesten Bilanz den Nummer 1 Pick kriegt.
Absolut. Ich meine, ich glaube aber, oder wahrscheinlich, wenn du irgendwann schon merkst, du hast in der Saison keine Perspektive, dass du dann dir irgendwann sagst, okay, warum soll ich nicht, also auch wenn meine Chancen nicht viel höher sind, aber warum soll ich meine Chancen nicht trotzdem erhöhen, Nummer 1 Pick zu bekommen? Also klar. Andererseits, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass weniger Teams mit der Prämisse zu tanken in die Saison gehen. Also das ist eher ein Prozess, also natürlich, ich glaube nicht, dass es komplett ändern, dass es komplett wegbricht, aber dass es vielleicht bei mehr Teams eher ein Prozess wird, dass man, wie du sagst, im Laufe der Saison merkt, okay, es läuft halt nicht und wir lassen in der zweiten Saisonhälfte unsere jungen Spieler spielen, weil so und so. Und dann erhöhen wir hinten raus die Chancen. Aber
das ist aber, glaube ich, schon eigentlich, also vielleicht wird sich das noch verstärken, aber ich glaube schon, dass das auch jetzt meistens so war. Also wenn du dich halt dran erinnerst, die Suns haben letzten Sommer Trevor Ariza verpflichtet, weil sie dachten, jetzt machen sie den Schritt zum Playoff-Team.
Ja.
Die Cavs haben den Deal von Kevin Love verlängert und gesagt so, nee, wir wollen in die Playoffs. Die haben dann nach sehr kurzer Zeit gemerkt, dass sie immer noch stinken bis zum Himmel und dass sie halt auch
und Love war verletzt.
Ja, und wurde dann auch wesentlich länger rausgehalten, als er hätte pausieren müssen, weil sie halt dann auch gesagt haben, ja, scheiß drauf, so wird eh nix. Nach zwei Wochen gefühlt in der Saison Tyronn Lue gefeuert, weil sie dann halt schnell erkannt haben, okay, da haben wir auch falsch kalkuliert, aber die sind ja nicht von Anfang an irgendwie mit der Einstellung reingegangen, so jetzt verkacken wir hart, weil dann kriegen wir mehr Picks und mehr Chancen, Colin Sexton zu draften.
Nee, auf jeden Fall. Nee, das nicht. Aber ich weiß nicht, der Anreiz ist schon gesunken. Zu sagen, wir verkacken es jetzt komplett und auch über, und vielleicht ist es auch gar nicht nur diese eine Saison, aber über mehrere Jahre. Also dieses perspektivische Tanking quasi. Wir machen das jetzt mehrere Jahre, so wie sich die Sixers zum Beispiel gemacht haben, was natürlich auch ein Extrembeispiel war, klar. Und verscherzen uns dann auch so ein bisschen mit unserer Fanbase vielleicht. Du weißt ja nicht, die Sixers-Fans sind jetzt zwar, haben es ihnen verziehen mittlerweile, aber du weißt ja nicht, wie sie reagieren und vielleicht zu sagen, okay, wir sind jetzt einfach über mehrere Jahre, versuchen wir irgendwie irgendwann eine Nummer 1-Pick oder mehrere Top-Picks zu bekommen, indem wir einfach mies sind. Wenn wir es aber nicht, wenn die Chancen so deutlich gesunken sind, könnte ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Ich weiß es nicht. Also vielleicht geht auch alles.
Dieses über mehrere Jahre, das ist ein guter Punkt. Also das kann ich mir vorstellen, dass das eher abschreckend wirkt.
Ja. Also von daher,
das stimmt.
Also ein Saisons wird es wahrscheinlich immer geben. Also gerade, wie du sagst, halt, mein Cavs ist ein gutes Beispiel oder auch die Suns. Wenn du einfach merkst, du bist nicht so gut oder, und ich meine, manchmal kannst du ja auch Tanking von einfach mies sein nicht unterscheiden. Manchmal ist es ja. Geht's ja Hand in Hand.
Das ist richtig.
Von daher, aber ich glaube schon, dass sie, sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest einen kleinen Dreh gefunden haben. Und ich meine, es ist ja nicht einfach, weil du kannst es den Teams nicht austreiben, wenn du es nicht verbietest. Selbst wenn du es verbietest, kannst du auch gewisse Dinge einfach nicht kontrollieren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen positiven, zumindest kleinen positiven Effekt hat.
Ja, kann sein. Also ich bin auch gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt.
Und dann,
aber ja, man hat es auf jeden Fall ein bisschen chaotischer gemacht. Das finde ich als neutraler Beobachter eigentlich eh schon das ist schon mal ein Gewinn für sich, ja. Weil vom Chaos lebt die NBA sowieso.
Das stimmt. Das stimmt. Hast du noch einen Verlierer jetzt?
Ja, also ich hatte die Cavs und Suns, aber das spielt ja mit in das mit rein, was wir gerade gesagt haben. Hatten beide eine 40%ige Chance, in der Top 3 zu landen und sind jetzt, glaube ich, 5 und 6 geworden. Also nicht doll, aber also ja, über die Gründe haben wir ja schon gesprochen, von daher können wir auch weitermachen.
Machen wir weiter. Dann kommen wir jetzt Richtung Basketball.
Ja, stimmt, aber vorher muss ich noch das erste Mal eine Auszeit
nehmen. Eine Auszeit, der Herr Freaks. Haben wir die dir zugesprochen?
Glaube ich nicht. Ich gebe kurz mein Plädoyer dafür ab.
Okay, ich stimme mit zu.
Die Celtics sind ja jetzt aktuell auch nicht mehr relevant.
Stimmt, ja. Richtig.
So wie das halt bei den Bulls immer ist. Ja. Und deswegen...
Noch, wohlgemerkt. Noch.
Ich muss trotzdem kurz was zu denen loswerden, beziehungsweise zu einem Spieler. Und deswegen dachte ich mir, kann man das ja in Form einer Auszeit machen, weil ich es jetzt auch nicht zu einem riesen Themenblock machen wollte, sondern einfach nur mal kurz...
Kurz.
Mich über eine Sache eigentlich nur beschweren möchte.
Also, das finde ich sehr gut. 2 Minuten?
Ja.
Okay. Ab jetzt.
Okay. Ich zitiere. I sacrificed obviously my talent the most, he said. I think me being out there and giving my full style of play, how Terry Rozier play, I feel like I couldn't be that person this year. Obviously in the shadow of some guys. The ball was in either Kyrie's or Gordon Hayward's hands most of the time. I feel like Terry Rozier was just in the corner or on the bench, he said. Ole Freaks findet, dass Terry Rozier nicht in der dritten Person von sich reden sollte.
Geil, ich hatte das gerade... Ja, sorry, nee, das ist deine Auszeit, sorry. Ja.
Und Ole Freaks hat außerdem herausgefunden, dass in dieser Saison nur Kyrie Irving und Al Horford pro Spiel mehr Touches hatten als Terry Rozier und er insgesamt irgendwie 6 Touches weniger pro Spiel hatte als letztes Jahr. Also Gordon Hayward hatte weniger den Ball in der Hand als er. Aber... Laber nur mal drauf los vor deiner Free Agency. Ich check nicht, warum der jetzt gerade bei ESPN durch die Gegend touren muss und bei jeder Sendung nochmal seinen Senf geben muss und seine Situation nochmal weiter verschlechtert. Also wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet, mittlerweile 100 Pro, sollen sie ihn ruhig gehen lassen. Das ist ich werde ihn nicht vermissen, das nervt.
Ja, aber wer kriegt all die Touches dann? Ich muss auch erstmal verteilen, die er hatte.
Marcus Smart. Von mir aus. Brad Wanamaker. Sie können Shane Larkin gerne zurückholen.
Ah, okay. Euroleague Champion.
Ja.
Glückwunsch dazu. Okay. Ja, bist du fertig?
Ist dein Rant? Ole Freaks ist fertig.
Ole Freaks ist fertig. Witzigerweise, ich kannte das Zitat gar nicht ganz. Also ich kannte halt so dieses I sacrifice the most. Das kann ich. Aber so dieses, dass er von sich in der dritten Person gesprochen hat, sehr stark. Und genau dieses... ja, mit den Touches ist natürlich interessant. Ja, vielleicht hast du Glück, weil angeblich sind auch die Bulls interessiert. Also von daher, passt ja ganz gut. Ja,
ich habe jetzt bei einigen Teams gesehen, auch die Knicks sind angeblich interessiert. Ja. Dann have at it.
Bin ich okay. Okay, gut. Haben wir das geklärt und kommen damit zu den Conference Finals. Und weil es am aktuellsten ist würde ich und am frischesten ist, würde ich sagen, starten wir mit dem Osten. Da war letzte Nacht, ging Spiel 3 über die Bühne. Erstes Spiel in Toronto. Und die Raptors haben gewonnen. Man war sich lang nicht einig, wer jetzt gewinnen will, wer jetzt nicht gewinnen will. Also es ging dann in die zweite Overtime und es war irgendwie, ja, es war zäh am Ende. Aber die Raptors haben es geschafft und Nick Nurse hat etwas angepasst, ne? So seine Defense. Mehr Kawhi gegen Giannis angeblich und, oder was heißt angeblich, mehr Kawhi gegen Giannis. Und Giannis hatte auch durchaus Probleme in dem Spiel, ne? 12 Punkte, der Freiwurf. Ist halt ein Punkt, ne? Er hat halt wahnsinnig mies von der Linie getroffen. Also seine Freiwürfe, da ging eigentlich gar nichts.
Und er ist für seine Verhältnisse halt auch sehr selten an die Linie überhaupt gekommen. Also wenn man sich so an die Celtics-Serie erinnert, wo er sich da ja eigentlich permanent ernährt hat und ich glaube 18, 19 Freiwürfe pro Spiel fast gezogen hat. Das war jetzt halt nicht der Fall. Hatte 8 Turnover.
Stimmt.
So nur
7 Assists, 8 Turnover, ne?
Ja. Und um das nur kurz zu verdeutlichen, also Kawhi war in diesem Spiel bei 41 Possessions der primäre Verteidiger gegen Giannis und davor halt in beiden Spielen zusammen nur 19. Also es war schon wirklich ein sehr signifikanter Unterschied. Ja. Und Kawhi hat es nicht alleine gemacht, sondern es wurde auch sehr gut ausgeholfen. Aber ja, das hat schon einen großen Unterschied gemacht, dass er da jetzt stand.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das ja in der Preview zu der Serie, haben wir das ja schon mal besprochen oder haben wir drüber gesprochen, dass wir es interessant fänden, wie es wäre, wenn Kawhi gegen Giannis verteidigt. Und es hat jetzt gut funktioniert. Also jetzt, also ich denke jetzt direkt schon ein bisschen weiter, weil es war jetzt so das erste Spiel, in dem Giannis Kawhi mal über ein komplettes Spiel irgendwie kennengelernt hat oder halt intensiver kennengelernt hat als Verteidiger. Und es war für ihn damit auch irgendwie halt ein neuer Look. Es ist wieder, er muss dann natürlich gezwungenermaßen anders spielen. Und ich bin jetzt, also ich freue mich darauf zu sehen, wie es jetzt in Spiel 4 sein wird, wenn jetzt Kawhi natürlich wieder mehr verteidigt. Also mein Kawhi hat 51 Minuten gespielt, hat auch ein bisschen Probleme mit dem Knie, glaube ich, gehabt, irgendwann nach einem Layup.
Er hat sich ja mal ein bisschen vertreten. Ja.
Und klar muss man dann sehen, ob's weiterhin geht, dass er sie jetzt dann defensiv und offensiv tragen muss, teilweise oder größtenteils. Aber wie Giannis sich anpasst. Also es ist ja irgendwie normal, du hast einen gewissen Ablauf und dann kriegst du in einem Spiel, wirst du mit was oder hast du was anderes vor dir und kriegst dann vielleicht die Anpassung nicht direkt hin. Und dann hast du einen Tag Pause, machst dir deine Gedanken, schaust dir das nochmal alles genau an und hast dann vielleicht andere Möglichkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass Giannis im nächsten Spiel dominieren wird, aber ich bin gespannt zu sehen, wie es im nächsten Spiel dann aussieht. Aber klar, ich meine, Kawhi hat einen guten Job gemacht und die Defense auch so, also der Raptors, das funktioniert schon halbwegs. Also auch so dieses, sie machen es nicht ganz so extrem wie die Celtics, finde ich. Also sie doppeln und trippeln Giannis oder haben es jetzt auch recht schnell gemacht und sehr aggressiv, aber teilweise haben sie auch so dieses Christbaumständer-Prinzip. Also so wenn Giannis so in die Zone geht, dann geht es halt irgendwie so zu, wie beim Christbaumständer, weißt du, dass der Stamm dann irgendwie eingeklemmt wird. Also, und das finde ich, haben sie, und da haben sie ihm auf, deswegen habe ich letzte Woche auch gesagt, die passenden Flüge, da haben sie auf dem Flügel, also tatsächlich, das hatte ich so ein bisschen unterschätzt, schon die Leute, die halt rein können und auch wieder raus können, ja, ohne dass die Schützen der Bucks zu offen sind. Und es hat ganz gut funktioniert. Aber
die Defense der Raptors ist auch überhaupt nicht der Part, der mir bei ihnen jemals eigentlich Sorgen macht, sondern eher die Offense halt.
Ja, und die lief aber jetzt auch, also sie waren aggressiver irgendwie auch von Anfang an, oder?
Ich meine, es hat schon auch sehr geholfen, dass halt einfach dann zu Hause treffen halt die Rollenspieler meistens ein bisschen besser. Und das hast du an Marc Gasol gesehen. Sorry, aber er ist ja mittlerweile ein Rollenspieler. An Norman Powell, der von der Bank halt sein bestes Spiel seit Wochen gemacht hat. Da war schon irgendwie so ein bisschen mehr Vertrauen da. Auch Siakam hat jetzt erstmals wieder eine gute Partie gemacht. Danny Green trifft dafür seit Monaten nichts mehr.
Stimmt.
Fred VanVleet hat jetzt mal wieder einen Dreier getroffen. Ziemlich spät im Spiel, hat ansonsten aber ja auch nach wie vor eigentlich kein Wurfglück. Ja. Also als er am Ende dann übernehmen musste, nachdem Kyle Lowry, ich glaube, 5 Minuten vor Spielende ausgefault hat,
recht
also
früh,
vor
Ende
der regulären Spielzeit, habe ich schon gedacht, so, boah, ob VanVleet das jetzt hinbekommt, aber hat er hinbekommen, einigermaßen. Ja. Ich muss aber schon sagen, ich fand die Offense jetzt nicht gut. Insgesamt. Also sie war vielleicht ein bisschen besser und es war ein bisschen mehr Selbstvertrauen da, aber meiner Meinung nach war das schon einfach ein Spiel, wo die Raptors einfach sehr krass davon profitiert haben, dass Giannis wahrscheinlich sein schlechtestes oder eins der schlechtesten Spiele in dieser Saison gemacht hat, für seine Verhältnisse. Und sie haben halt trotzdem 2 Overtimes gebraucht, um das Spiel dann wirklich zu gewinnen. Und auch Middleton war nicht gut, Bledsoe war eine Katastrophe. Mhm. Und trotzdem war das irgendwie dann so eine enge Angelegenheit und ich fand bei beiden Teams, die haben übers letzte Viertel und über die beiden Overtimes so viele Möglichkeiten liegen lassen, dieses Spiel irgendwie frühzeitig zu entscheiden. Also wie du vorhin schon gesagt hast, man war sich lange nicht so sicher, wer jetzt eigentlich gewinnen will. Und am Ende wollte Kawhi dann am meisten und hat es dann auch.
Es hat dann gereicht.
Ja, genau. Und er hat es dann auch irgendwann zu Ende gebracht. Nur ich denke mir dann schon, wenn man jetzt irgendwie diese Serie gewinnen will, wie soll ein Spieler die ganze Zeit so eine Last tragen? Also ich habe mich so ein kleines bisschen dann erinnert, wie das halt 2014 war, als er Finals-MVP wurde und er auch LeBron, glaube ich, mehr frustriert hat als jeder andere individuelle Verteidiger jemals. Abgesehen vielleicht noch manchmal von Andre Iguodala, aber ich glaube, da war Kawhi schon sogar noch heftiger. Damals ging das, aber da war er halt auch offensiv eigentlich ein guter Rollenspieler und nicht halt ein Superstar, der mit High Usage irgendwie am Ende jeden Wurf nehmen muss. Ja. Und also es war aller Ehren wert und mega krass, dass er es in dem Spiel, also in Spiel 3 jetzt so geschafft hat, aber ich weiß nicht, ob das öfter wiederholbar ist. Ja, deswegen sehe ich trotz diesem Spiel irgendwie Milwaukee auch immer noch relativ klar im Vorteil, einfach weil ich von Giannis, also wie du auch, eine Reaktion erwarte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal so ein schlechtes Spiel machen wird. Und dann, also nach den ersten beiden Spielen, habe ich halt für mich so notiert, dass die Bucks irgendwie ein bisschen tiefer, ein bisschen variabler, ein bisschen frischer sind und irgendwie mehr Vertrauen in die eigenen Stärken haben, also auch in das eigene System, dass wenn der Wurf nicht fällt, dann stellt man nicht alles in Frage, sondern man wirft dann eigentlich weiter und irgendwann fallen die Dinger rein und man hat einfach sehr viele Waffen. Mhm. Und an dieser Einschätzung hat jetzt Spiel 3 eigentlich nicht so viel geändert.
Zumal ja auch, also gerade die Vielseitigkeit, wenn du die ansprichst, also wenn Giannis, Middleton und Bledsoe einen schlechten Abend haben und die Bucks trotzdem im Spiel sind. Also das sagt ja sehr, sehr viel aus über dieses Team. Also ich meine, Hill hat ein gutes Spiel gemacht. Brockton war sehr stark. Also du hast halt, die Bucks haben einfach so viele Spieler, die theoretisch in die, oh, verdammt, jetzt muss ich den Ausdruck verwenden, in die Bresche springen können. Wenn es mal nicht so läuft. Stark. Nein, aber es ist halt, so ein Team ist wahnsinnig schwer, glaube ich, zu stoppen. Also auch wenn du auch so ein Team, das, wie du sagst, seinen Stärken so vertraut, ist einfach immer weiterspielt, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und das Ding ist, glaube ich, bei den Bucks auch einfach, dass wir reden ja immer vor den Playoffs, reden wir mal drüber, ja, Rotationen werden kürzer, Bank ist nicht mehr ganz so wichtig und also klar, du brauchst noch den einen oder anderen, brauchst du noch, aber brauchst nicht mehr so viel. Aber ich habe bei den Bucks so das Gefühl, dass jeder oder dass sehr, sehr viele Spieler, die auf der Bank sitzen, könnten alle auch starten. Ja. Also Brockton, Hill, selbst Ilyasova und damit
der
hast
in Spiel 2 absolut überragend. Ja,
genau. Und damit hast du einfach immer die Möglichkeit, jedem, der gerade eine Pause braucht, eine Pause zu geben, ohne einen riesen Abfall zu haben. Ich meine, der Gegner hat ja auch Rollenspieler immer jederzeit auf dem Feld. Das heißt, du in dem Fall, in dem Moment, in dem dir deine Bankspieler das gleiche geben wie ein startender Rollenspieler, hast du ja eigentlich keinen Abfall. In dem Moment ziehst du ja nur Vorteile draus, weil du immer frische Spieler auf dem Feld hast. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, der manchmal so ein bisschen unterschätzt wird und den die Bucks auch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und ich bin kein Freund von dieser Argumentation, okay, das wird nicht mehr passieren. Das hat jetzt knapp gereicht, das wird nicht mehr passieren, deswegen wird das nächste Spiel ganz anders laufen, weil im nächsten Spiel laufen dann wieder ganz, also weiß ich nicht, im nächsten Spiel trifft dann auf einmal Danny Green 5-3er oder so. Weißt du, ich meine, also jedes Spiel hat dann irgendwie, also es läuft ja nie so nach Plan, schaut sich vorher alles.
Meine ich jetzt
gar nicht so auf dich bezogen, sondern generell so auf die, das ist ja immer so das Narrativ, oder ganz schnell wird ja gesagt, ja, das passiert nicht mehr und dann läuft es anders. Aber trotzdem, also ich bin komplett bei dir, dass ich die Bucks weiter im Vorteil sehe, einfach aufgrund dieser Tiefe und auch aufgrund dieser, also die einzelnen Spieler haben zwar Schwankungen drin, finde ich, aber als Team haben sie trotzdem eine gewisse Konstanz. Und deshalb, und auch eine größere Konstanz als die Raptors, finde ich. Und deswegen sehe ich sie weiterhin auch eher deutlich im Vorteil als nicht. Kann natürlich, wenn die Raptors jetzt Spiel 4 gewinnen, sieht es natürlich schnell anders aus, aber so würde ich es jetzt erstmal sagen.
Ja, da stimmen wir überein.
Wie fast immer eigentlich.
Fast. Du kannst mir auch noch dazu sagen, was du von folgender Namenskreation für Brook Lopez hältst, mhm, weil ich Splash Mountain für mich übersetzen wollte. Mhm. Er ist aber jetzt Frank Platschberg.
Bin ich dabei.
ist es so?
Frank Platschberg finde ich gut, ja.
Hat einen kleinen Moment gedauert, ne?
Ja, ich muss ganz kurz, ich wusste, ja, okay, nee, aber finde ich sehr gut. Frank Platschberg, alias Brook Moped, wie Markus Kafka sagen würde.
Hart, aber fair.
Hart, aber fair, genau, so ist es. Was gibt's für der Serie aus deinen oder in deinen Augen noch irgendwas zu sagen? Oder ist irgendwas noch was dir jetzt besonders auffällt oder dich stört oder keine Ahnung?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich finde, also es ist schon zu sehen, warum beide Teams im Osten die besten waren dieses Jahr. Also gefühlt, trotz dieses Sieges jetzt in Spiel 3, ist der Unterschied halt schon größer als 2 Siege in der Regular Season zwischen beiden Teams. Mhm. Also irgendwie halt einfach aufgrund dieser Tiefe, ja, hat mich Milwaukee gerade in den ersten beiden Spielen schon echt beeindruckt. Ich meine, wir haben ja auch während der Regular Season schon oft betont, dass das halt ein Wahnsinnsteam ist, aber irgendwie hat man das vielleicht sogar noch ein kleines bisschen unterschätzt, wie gut sie dann wirklich schon sind. Und also, wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir von Giannis im nächsten Spiel dann deutlich mehr sehen, weil auch Spiel 1 gegen Boston lief auch nicht gut für ihn und da hat er dann auch eine recht gute Antwort gefunden. Und deswegen, ja, gehe ich irgendwie davon aus, dass das wahrscheinlich passiert. Also kann sich natürlich auch wieder ändern.
Klar, aber kann immer passieren. man traut, glaube ich, dem Neuen einfach immer nicht so richtig. Also weißt du, so die Bucks, man kennt die Bucks als so gutes Team, aber so als Top-Team hatte man es irgendwie nicht so ganz erwartet oder zumindest nicht in dem Umfang oder in dem Maße. Und dann zeigen sie es dir während der Saison und du denkst die ganze Zeit, schon irgendwie, aber wer weiß. Und sie scheinen es bestätigen zu können. Also ich bin...
Ja, wie Stu Gatz immer sagt, du in eine Postseason.
Ja.
Aber machen sie halt
bis jetzt. Machen sie bis jetzt auch eben. Von daher, ja, ich bin gespannt, ob's für die Finals reicht. Wie gesagt, ich glaube momentan schon eher dran. Und dann, ja, mal sehen, auf wen sie da treffen. Also, wobei, ich glaube, die Frage ist jetzt wahrscheinlich schon halbwegs beantwortet, oder?
Würdest du dich so weit aus dem Fenster lehnen? Das ist ja eigentlich gar nicht dein
Naturell. Ist eigentlich nicht mein Naturell, aber ich würde zumindest mal die Nase aus dem Fenster strecken dafür. Okay. Ist, ja, also bei 3-0 tue ich mich schwer, da noch ein großes Comeback der Blazers irgendwie für möglich zu halten. Zumal sie ja irgendwie in Spiel 2 und Spiel 3 schon, ja, über gewisse Strecken was gefunden hatten bei den Warriors oder die Warriors vor Probleme gestellt haben, aber es dann einfach nicht halten konnten. Ja, jetzt kommende Nacht haben wir Spiel 4. Es könnte auch vorbei sein. Ich muss sagen, was ich unterschätzt habe vor der Serie oder überschätzt, je nachdem, wie man sehen will, ist die Art und Weise, wie die Warriors Defense den beiden Guards zusetzen kann. Also ich dachte, dass Lillard und McCollum oder gerade Lillard, dadurch, dass er einfach ein bisschen kleiner, wendiger, schneller ist, gerade Iguodala und Thompson zusetzen kann, beziehungsweise dass sie vielleicht nicht die optimalen Verteidiger für ihn sind. Einfach weil sie zwar lang sind, aber vielleicht nicht dieselbe Geschwindigkeit mitbringen, weil sich größere Spieler mit kleineren Spielern manchmal schwer tun oder oft schwer tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also vollkommen im Gegenteil. Also die Warriors nehmen die beiden irgendwie gut aus dem Spiel. Also blitzen Lillard auch immer wieder und zwingen damit den Ball irgendwie aus seinen Händen. Und die Blazers haben lang gebraucht, bis sie da halbwegs was draus machen konnten. Aber dann hast du halt hinten dann auch immer noch Draymond Green, der das dann auch noch ganz gut ausbügeln kann. Und damit ist es einfach schwierig. Und ja, es ist halt das Problem der Blazers einfach so ein bisschen... Manchmal fühle ich mich so ein bisschen an die letztjährigen Playoffs erinnert, einfach weil wenn von den beiden nichts kommt oder nicht viel kommen kann, dann fehlt einfach so ein bisschen derjenige, der ihn übernehmen kann. Also diese haben sich ein bisschen mehr mit Hood und manchmal auch mit Seth Curry, der eigentlich auch eine relativ gute Serie spielt, offensiv. Aber trotzdem ist halt, du hast halt, die Warriors wissen, dass sie die beiden aus dem Spiel nehmen müssen und nehmen sie halt auch mehr oder weniger aus dem Spiel. Und dann, ja, damit, glaube ich, fehlt Portland so ein bisschen einfach die Antwort dann irgendwie drauf.
Ja, komplett. Also ich meine, der Supporting Cast liefert ja mehr, als ich eigentlich erwartet hatte, fast schon. So Myers Leonard hat in Spiel 3, vor allem in der ersten Halbzeit, ja ein super Spiel hingelegt. Stimmt, ja. Aber also dadurch konnte sich Portland ja auch in Spiel 2 und 3 jeweils eine hohe Führung erspielen. Nur das Ganze nach Hause bringen müssten dann wahrscheinlich im Idealfall schon Lillard und McCollum. Und gerade Lillard ist halt aktuell, also spielt bisher gemessen an seinen Standards eine katastrophale Serie, muss man schon sagen. Also 23,6% aus dem Feld ist nicht gut. Dazu halt irgendwie, ja, 5 Turnover im Schnitt. Ist auch ein bisschen übel. Und ja, ich meine, er war ja schon gegen Denver bei Weitem nicht mehr so gut wie gegen OKC. Ja. Also da hat er auch nur 40% aus dem Feld getroffen und habe ich am Wochenende auch schon bei Twitter geschrieben, so mit jedem weiteren Spiel wird's halt noch ein bisschen bizarrer, warum OKC ihn fast gar nicht geblitzt oder getrappt hat, sondern immer dachte, so, wir machen das jetzt mal in Single Coverage gegen ihn. Mhm. So, das hat Denver schon ganz gut gemacht, dass der Ball halt aus seinen Händen raus forciert wurde und die anderen das machen mussten. Da hat dann McCollum halt viel übernommen, weil Denver zwar einige gute Verteidiger hatte, aber jetzt nicht unbedingt die kollektive Klasse, um jetzt dann auch noch die zweite Option so kalt zu stellen. Die Warriors wiederum sind halt, ja, also wenn die ein paar Gänge hochschalten, sind die einfach defensiv so absurd gut immer noch. Das macht schon auch einfach richtig Spaß, finde ich, das zu sehen. Also gerade Playoff Draymond, wenn der Bock hat, ist brutal. Immer noch, also nach wie vor einer meiner Lieblingsspieler. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, was der schon wieder abreißt in der Serie. Auch Clay spielt defensiv natürlich überragend, Iguodala. Das ist dann einfach nochmal eine Klasse besser. Und bin ich trotzdem auch ein bisschen enttäuscht von Lillard, weil ich irgendwie dachte, dass er mittlerweile so eine Klasse erreicht hätte quasi, wo er dann trotzdem noch so ein bisschen ja, ein bisschen mehr reißen könnte, aber aktuell, also er wirkt davon halt komplett überfordert, wirkt, finde ich, auch irgendwie platt und dann ist halt schwer. Also dann können die Blazers noch so gut in irgendwelchen Spielen mit drin bleiben, dank Rüdiger oder Meyers oder so. Ja. Wenn am Ende halt der vom absoluten Anführer nichts mehr kommt und meiner Meinung nach aktuell auch die Körpersprache einfach kein Selbstbewusstsein ausstrahlt, dann ist es schwierig und dann gewinnt man halt kein Spiel gegen die Warriors, weil gegen die muss man ein Spiel schon richtig gewinnen. Die schenken einem das halt nicht.
Zumindest in der Phase der Saison nicht mehr. Wobei ich aber auch sagen muss, bei Lillard, es ist eigentlich, und das habe ich auch vor der Serie unterschätzt, die Warriors können sich einfach so extrem auf Lillard und dann noch McCollum konzentrieren, wenn die Blazers mit ihrer normalen Starting Five spielen, dass es für Lillard auch, oder für denjenigen, der unter Druck gesetzt wird, ich will es gar nicht mal nur auf Lillard beziehen, wahnsinnig schwierig ist, den Ball dann auch gewinnbringend aus seinen Händen zu geben.
Weil Harkless und Aminu beide einfach keine Offense haben.
Genau, und weil die Warriors sie A stehen lassen können, also weil sie keinen Dreier treffen, und B, also gerade Aminu geht ja auch nicht gern zum Korb, also geht er nicht gern ins Dribbling. Also er hat, glaube ich, hat er nicht sogar ein gutes Spiel 1 oder Spiel 2, war offensiv, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
Ja, ich glaube Spiel 2.
Aber trotzdem, also du hast halt einfach, du hast eine unfassbar gute Defense, die sich komplett auf dich und deinen Backcourt-Partner konzentrieren kann eigentlich. Und dann, ja, das erleichtert deine Aufgabe nicht. Deswegen möchte ich es gar nicht so sehr. Also ich finde, Kritik an Lillard ist definitiv erlaubt, weil er, wie du sagst, die Quoten sind nicht gut und er bringt deutlich weniger als das, was man erwartet hat und auch erwarten kann. Aber die Situation ist für ihn natürlich schon, oder generell einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Also ich habe mich schon gewundert, dass jetzt Rüdiger seine Nachbarschaftswatch immer von der Bank aus irgendwie starten muss. Also ich hätte schon gedacht, dass er irgendwann mal da eine prominentere Rolle einnimmt als einfach dritte.
Ich hätte auch gedacht, dass er für Spiel 3 starten würde.
Ja, also dass er einfach so als dritte Option, die halt auch kreieren kann. Ich meine, gut, Lillard, jetzt ist er auch angeschlagen. Seit Mitte Spiel 2, ne, mit seiner Rippe.
Ja. Also ich weiß nicht, wann er das bekommen hat.
Ich habe die Szene sogar, also ich glaube, dass es dabei war, es ist irgendwie ein Loose Ball, wo er nach dem Loose Ball hechtet und Kevon Looney auch, und Kevon Looney landet halt dummerweise, wirklich hat es komplett auf ihm gelandet und du hast auch direkt die Reaktion gesehen. Also es war so, also da müsste irgendwie gekommen sein. Bremst ihn jetzt natürlich auch noch ein. Also ist auch, was ich immer ein bisschen blöd finde, so eine Situation, wenn dann sowas rauskommt, dass du immer weißt, so, ja, ist ja jetzt convenient. Convenient wäre, wenn er nichts hätte. Dann hätte er nämlich keine Schmerzen, könnte normal spielen. Aber manchmal ist es halt, natürlich klingt, ich finde, man muss nicht immer gleich die Ausredenkeule schwingen, also es, wenn er sich verletzt, hat er sich verletzt, und ich finde, dann ist es auch okay, wenn es die Leute wissen, weil es ja auch, es erklärt nicht die Leistung vorher und es erklärt auch nicht alles, aber es ist zumindest ein Faktor, der ihn einbremst. Also es ist halt einfach so. Von daher, ja, es wird bald vorbei sein, denke ich.
Ja, das denke ich auch. Also was man halt irgendwie, finde ich, auch in der Serie ganz gut sehen kann, ist halt, dass die Blazers müssen ja bei der Starting Five der Warriors an sich auch nur zwei Scorer so wirklich verteidigen. Also Clay und Steph. Mhm. Der große Unterschied, also da ist halt auch einfach dieser offensive Wert von Draymond, ist, dass der, ja, sobald er den Ball kommt, einfach sofort weiß, was er zu tun hat, unfassbar schnell auch seine Entscheidungen trifft und dann, sei es jetzt ein Lobpass auf den Big, der da gerade rumrennt, oder auf Iggy, oder auch eine zweite Aktion, wo sich dann Curry, der halt seine Relocation-Geschichte gemacht hat, sich doch wieder freigelaufen hat, den Ball schnell wieder bekommt. Das ist einfach so, so wichtig, da so jemanden, der ja selber als Scorer nur wenig Gefahr ausstrahlt, aber trotzdem so, so klug einfach ist in der Offense. Und das ist halt so ein Riesenunterschied, weil bei den Blazers, wenn da der Ball aus den Händen von Lillard und McCollum rausforciert ist, da fehlt halt komplett so diese eine Playmaking-Option, der dann halt schnell das weiter anschiebt. Also Lillard kann man auch, finde ich, ein Stück weit vorwerfen, dass er jetzt meistens, nachdem er den Ball abgegeben hat, halt stehen bleibt. Mhm. Also ja, teilweise auch eher so Richtung Mittellinie und eigentlich kein Teil mehr der Offense ist, was halt genau das Gegenteil ist von dem, was Curry macht. Aber ja, Lillard hat auch keinen Green, der ihn dann sofort halt wieder finden würde. Trotzdem, ja, das ist halt so ein Punkt, wo, glaube ich, die Blazers es den Warriors auch ein bisschen leichter machen, sie zu verteidigen, während halt die Warriors das auf der anderen Seite überhaupt nicht tun, einfach weil sie Draymond haben.
Ja.
Und auch Iggy, der ja auch ein super Passer ist nach wie vor.
Und weil die anderen außenrum generell komplett in Bewegung sind. Curry, Clay, und das ist halt, es ist schon, ich meine, es ist schon saumäßig unangenehm, wenn sie so spielen, wie sie spielen. Also Draymond finde ich schon, also Draymond finde ich echt beeindruckend in den Playoffs. Also es ist irgendwie.
Es hilft, wenn man 20 Kilo vor den Playoffs verliert.
Ja.
Oder ja, 10, glaube ich.
10, aber ja, aber trotzdem ordentlich. Also er sieht auch.
Ja, also von Draymond und Iguodala, die sind halt wie Neuzugänge in den Playoffs. Ja. Das ist richtig krass.
Ja, auch so, aber Draymond finde ich schon krass, also du hast ja die Defense schon angesprochen, aber so diese Intelligenz in der Defense ist, also fand ich gegen Houston schon krass, weil er ja irgendwie einer der wenigen war oder vielleicht der einzige war, der dieses, der Harden und Capella nach dem Pick and Roll irgendwie gut verteidigen konnte. Also wenn er immer so ein bisschen abgesunken ist und dann so gelauert hat, so zwischen Capella und Harden und aber irgendwie, man hat schon so den Eindruck, okay, er hat's im Griff. Also ob jetzt da der Floater kommt oder der Lob, also Draymond weiß schon irgendwie, was er zu tun hat und so dieses Gefühl für den Fluss des Spiels, für die eigene Bewegung, für den Raum irgendwie, das ist schon krass. Und ich fand, es gab es geil, weil in Spiel 1, glaube ich, gab es eine Szene, wo er, ich glaube, Lillard zieht zum Korb und du hast so, links war, glaube ich, Iggy und rechts war Draymond. Und ich musste so also Comics so denken, wenn so zwei Hyänen neben irgendwas herlaufen und so breit grinsen, weil sie genau wissen, dass
da gibt's Beute.
Dass die Beute nicht entkommt. Also ich meine, Hyänen gehen ja eher Richtung Aas, aber ich meine, ein Korb-Erfolg nimmt auch die letzten Atemzüge, wenn die beiden da irgendwie gerade kommen. Aber die Szene, keine Ahnung, die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Aber da ist, ja, also Draymond finde ich, ist schon, also ich, er ist ja auch, wenn du die Warriors anschaust, also sie lassen auch unterm Korb, also obwohl sie nicht lang sind, also gerade auch ohne Durant, lassen sie ja wahnsinnig wenig einfache Würfe zu, finde ich. Also sie sind einfach, weil sie so schnell wieder da sind und einfach irgendwie stören. Also selbst wenn der...
Ja, selbst Kanter nach Offensiv über uns, wenn er einen Putback versucht, ist Draymond meistens auch schon wieder da. Also es ist echt krass, mit wie eigentlich kleinen Spielern sie den Ring beschützen. Ja. Aber das macht sie halt auch irgendwie aus. Ich finde auch, dass Kevin Looney da echt...
Stimmt.
Das war, wenn man so über die letzten Jahre bei den Warriors blickt, ist das wahrscheinlich der einzige Fehler, den das Front Office jemals gemacht hat, die Option bei ihm nicht zu ziehen, weil jetzt wird er halt Free Agent und jetzt muss man halt schauen, ob man den trotzdem irgendwie halten kann, weil der hat sich schon echt krass entwickelt. Mhm. Also passt da mittlerweile rein und weiß halt auch, was er zu tun hat. Aber ja, ich meine, bei Draymond hast du echt das Gefühl, offensiv wie defensiv ist er eigentlich immer ein, zwei Schritte allen anderen voraus. Ja. Und also man sagt das ja so ein bisschen klischeehaft immer mal, aber bei ihm ist es halt, also bei ihm lässt sich das echt in vielen Szenen einfach erkennen, dass er genau weiß, was passieren wird und das irgendwie auch ja kommuniziert. Ich fand auch diesen Audio Assist ganz interessant. Also weißt du, die Szene mit Jordan Bell, wo er
wo sich verstopft.
Sich verstopft und Green danach sagt, so ja, wir verwerfen alle und zwei Angriffe später halt auch absichtlich halt schauen, okay, ich verschaffe ihm jetzt noch einen einfachen Dank und das auch gemacht hat und danach so, ja, läuft doch.
Ja, ja genau.
Da zeigt sich halt irgendwie auch so diese emotionale Intelligenz, die dann irgendwie auch noch mit dabei ist.
Ja, voll. Also er wirkt ja immer so so rau quasi, aber da, stimmt, hast recht, da hat er genau das richtige Gespür gehabt für die Situation. Und Jordan Bell hat ja dann, also hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Also von daher, nee, ja, und ich meine, es hilft natürlich auch, wenn Steph Curry regelmäßig über 30 auflegt. Und aber es ist geil, wie Curry eigentlich schon wieder untergeht. So ein bisschen.
Findest du?
Vielleicht auch nur in unserer Diskussion gerade. Ich glaube, in unserer Diskussion.
Ja, also ich
habe so
3 war jetzt einfach Green mit großem Abstand der wichtigste Mann bei den Warriors.
Ja, nee, aber also es ist halt oft so, du hast halt bei den Warriors, es ist halt auch so der manchmal so ein bisschen der Fluch in Anführungszeichen des Steph Curry. Also vielleicht, dass einfach so viel Qualität außenrum ist.
Also seitdem Durant raus ist, bestreiten, glaube ich, nicht viele Leute, dass jetzt in der Zeit Curry mit, also auf jeden Fall der wichtigste Spieler ist.
Ja, gut.
In Spiel 3 fand ich halt Draymond krasser.
Ja, in Spiel 3 war Draymond, nee, du hast schon recht. Ich bin jetzt gerade eher so durch unsere Diskussion irgendwie drauf gekommen, aber auch, weil die letzten Wochen ging es oft darum, so die Anerkennung von Superstars irgendwie. Und da finde ich, da wurde auch oft gesprochen, so, okay, Curry kriegt irgendwie wird so von den Superstars irgendwie, kriegt er am wenigsten... Ja, doch, irgendwie so wird er am wenigsten anerkannt. Also dadurch vielleicht auch, dass er noch kein Finals-MVP hat oder irgendwie. Er wird immer so ein bisschen, seine Leistung wird immer so ein bisschen relativiert.
Ja, das stimmt schon.
Also
wobei es, glaube ich, auch irgendwie beidseitig so ein bisschen gibt. Also bei ihm ist halt auch immer, wenn er ein nicht so gutes Playoff-Spiel hat, dann hat er irgendwas mit dem Knöchel oder so. Also
gibt's,
finde ich, auch in beide Richtungen. Aber also grundsätzlich wird das wahrscheinlich ein bisschen zu emotional geführt, weil da halt die einen Leute sind, die ihn vergöttern und dann die Leute, die ihn irgendwie eher für overrated und nur einen Shooter halten und irgendwie ist das grundsätzlich halt Käse. Also ich glaube, was man halt auf jeden Fall über ihn sagen muss, das ist einer der wahrscheinlich 20, 25 besten Spieler aller Zeiten. Vielleicht ist er auch noch mehr. Also vielleicht klettert er in den nächsten Jahren auch noch weiter hoch und dass dieses ganze Ding funktioniert, liegt halt einfach an ihm. Und also wer das nicht wertschätzt, schaut halt auch einfach hat die letzten 5 Jahre einfach weggesehen, weil was Curry abreißt über die letzten 5, 6 Jahre ist halt einfach Wahnsinn. Ja. Und also ich finde, Leute, die wirklich was von der NBA verstehen, die sehen das ja auch. Also die absolut. Leute, die ihn jetzt quasi eher haten wollen, sind halt meistens dann vielleicht die größten LeBron-Fans, die immer noch sauer sind, dass halt LeBron dadurch halt 1, 2 Titel nicht gewonnen hat, die er sonst, wenn es dieses Team nicht gegeben hätte, wahrscheinlich gewonnen hätte.
Möglich.
Also ich für meinen Teil freue mich übrigens, die 2015er Warriors wieder zu sehen, und ich hoffe, du verstehst jetzt, warum ich seit Jahren sage, dass ich Harrison Barnes vermisse.
Absolut, ich verstehe es vollkommen. Ich habe deine Argumentation beim ersten Mal konnte ich nachvollziehen, und jetzt sieht man es gerade wieder. Es macht mehr Spaß, ihm tatsächlich zuzuschauen. Also, oder mir persönlich, ich weiß gar nicht, verallgemein. Mir persönlich macht es mehr Spaß, zuzuschauen. Ich finde sie aber nicht besser als ohne KD, um das mal ganz kurz.
Nee, finde ich auch nicht. Ich glaube, was man aktuell so ein bisschen sehen kann, ist halt, dass die jetzt noch da sind, mit mehr Energie und auch so ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr, irgendwie mit mehr Respekt ihre Aufgaben erledigen. Also ich habe das Gefühl, dass sie alle jetzt aktuell mehr aufs Detail achten, weil sie wissen, sie können sich jetzt weniger Fehler erlauben, weil sie halt nicht mehr diese Notfalloption Durant haben, der sie in der ersten Runde und auch in der zweiten Runde mehrfach in Spielen einfach drin gehalten hat, weil er individuell nicht zu stoppen war und sie halt also ein paar Mal auch einfach wirklich gerettet hat, während jetzt gibt's diese Option nicht mehr. Sie müssen das selber machen, und dafür müssen sie aber auch die Sachen, die sie machen, halt gut machen. Also es ist absolut essentiell, dass sie jetzt herausragend verteidigen. Es ist absolut essentiell, dass sie jetzt saubere Picks stellen und dass Clay und Steph die ganze Zeit in Bewegung sind. Das ist jetzt gerade einfach viel, viel wichtiger, und dadurch sieht man das mehr und dadurch macht's auch mehr Spaß, ihnen zuzugucken, finde ich. Weil es halt auch einfach eine dynamischere Spielweise ist. Aber besser, Matt Moore drückt das ja immer so aus, mit Durant ist nicht ihr Ceiling gestiegen, sondern der Floor. Das heißt, ihre schlechteste Leistung mit ihm ist sehr viel besser, als sie es ohne ihn wäre. Ihre beste Leistung mit ihm ist aber vielleicht nicht besser, als sie es mit ihm wäre. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber letztendlich ist ja Durant bei den Warriors immer so ein bisschen, auch eine Kackleistung kann ihnen eigentlich nichts mehr anhaben, weil sie einfach zu talentiert sind, so nach dem Motto. Und wenn Steph nichts trifft, dann können sie das Spiel halt trotzdem gewinnen, weil da immer noch Durant rumläuft. Und ich finde das zwar einerseits ein bisschen zu einfach dargestellt, aber andererseits kann ich schon irgendwie verstehen, was er damit meint.
Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich weiß zwar nicht, ob ihre beste Leistung ohne Durant besser ist als die potenziell beste Leistung mit Durant, das weiß ich nicht, aber es stimmt schon, klar. Ich meine, der Floor hebt sich auf jeden Fall, weil du halt noch, also haben wir auch schon oft gesagt, noch eine Exit-Möglichkeit hast oder eine Exit-Strategie hast, wenn es halt einfach nicht läuft, und dann macht er halt. Und aber klar, ist auch richtig, oder was heißt richtig, ist, glaube ich, ersichtlich, dass die anderen ohne Durant sich natürlich, weil sie wissen, glaube ich, auch, dass halt, wie du sagst, dass der Floor nicht ganz so hoch ist, mehr bewegen, klarer bewegen, und mit mehr Nachdruck einfach ihre Aktionen irgendwie durchführen, und dann bekommst du das, was du jetzt gerade hast. Gibt's einen Sweep? Oder ist jetzt wieder okay, jetzt wir haben unsere Schuldigkeit getan, jetzt
Nee, ich glaube, sie wollen das schon schnell erledigen, um sich dann ein bisschen zu regenerieren, bis der nächste Ernstfall dann wieder losgeht. Ja. Ob das jetzt ein Sweep ist oder ein 5 ist, ist mir eigentlich egal. Keine Ahnung. Das gebe ich auch keinen Tipp ab, weil bis die Leute das hören, ist das Spiel ja dann, also viele Leute werden ja den Podcast wahrscheinlich eh erst hören, wenn wir den Tipp schon abgegeben
haben. Das stimmt.
Ich kann aber sagen, ich glaube nicht, dass es mehr als 5 Spiele werden.
Okay. Ja, ich tue mich gerade auch schwer, an meinem 6-Spiele-Tipp festzuhalten, von daher bin ich da eher bei dir. Dann hätten wir es, oder?
Ich glaube auch.
Wahnsinn. Relativ, halbwegs für unsere Verhältnisse relativ flott heute durchgekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unseren Ausführungen zu Lottery und Conference Finals, und wir hoffen natürlich auch, dass ihr Spaß an den Playoffs habt. Sollte euch während des Schauens irgendwann, sollten euch Fragen löchern, solltet ihr uns löchern wollen mit Fragen, schickt sie uns gern per Facebook, per Twitter. Wir versuchen die dann irgendwie im Podcast zu beantworten. Und auch für Anregungen sind wir immer gerne zu haben. Schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns auf Apple Podcasts eine Rezension. Und ja, wenn es euch gefällt, erzählt sehr gern weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr immer wieder regelmäßig, auch vielleicht auch zum ersten Mal zugehört habt oder zuhört. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Hoffentlich bis nächste Woche und reingehauen.
Reingehauen.